99.5.
Die Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz hier auf Rheinwelle 92,5. Im Studio sind der Tanjev
und der Team.
Guten Tag, heute am Sonntag, dem 10.01. Nach einer Woche schon wieder. Es ist exakt 12 Uhr. Wir fangen an mit ein bisschen Musik von The Acousticals. Ich habe heute die Platte Lies of Love mal komplett mitgebracht und werde die einzelne Titel davon mal anspielen. Unser Thema heute ist das elektronische Buch, Lesen im Zeitalter der Computer. Bevor wir mal erklären, was wir damit wollen und wozu man das braucht und was es da so schon gibt auf dem Markt, machen wir erstmal Sally Ann von The Acousticals. Der Nordfunk ist hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Guten Tag. Unser Thema heute ist das elektronische Buch. Und bevor wir da mal richtig loslegen, wollen wir erstmal erklären, was das eigentlich ist. Es gibt seit neuestem elektronisches Papier. Das ist ein elektronisches Papier, auf dem man sehr viel besser Texte lesen kann als auf normalen Bildschirmen, wie man das vom Laptop oder zu Hause kennt.
Ich glaube, der offensichtlichste Unterschied ist erstmal, dass es nicht leuchtet. Ja. Also normalerweise irgendwie Bildschirme, Monitore, die geben ja immer Licht von sich und strahlen einen so an und ist ja auch nicht immer so angenehm mit den Augen, wenn da so alles so beleuchtet ist. Und von normalem Papier ist es ja auch einfach so, dass das strahlt ja nicht selber, sondern das wird nur das Sonnenlicht reflektiert. Mhm. Und das ist beim elektronischen Papier auch so. Dass dann einfach die Oberflächenfarbe sich verändert, dann weniger oder mehr Licht.
Und das heißt, man braucht auf jeden Fall eine externe Lichtquelle. Mhm. Im Dunkeln kann man nicht lesen, man braucht dann eine Leselampe.
Genau, wie beim Buch auch.
Wie beim Buch auch. Und es sieht aber dafür auch aus wie bei einem Buch. Also es strengt die Augen wohl weniger an.
Genau, das flimmert halt nicht, weil das Bild nicht ständig neu aufgebaut werden muss, sondern wenn das Bild einmal da ist, dann bleibt das da. Spannenderweise auch ohne Strom.
Ja, das heißt, man kann den Akku rausnehmen, dann bleibt das Bild trotzdem erhalten.
Genau, das ist halt wahnsinnig energiesparend, weil man nur dann Energie braucht, wenn man ein neues Bild anzeigen will.
Und das heißt auch, dass der Akku extrem lange hält dann dadurch, ne? Weil der nur beim Umblättern mal gebraucht wird.
Genau, also die Geräte laufen dann irgendwie wochenlang, so 1-2 Wochen steht meistens dabei. Wobei sie dann meistens nicht verraten, wie oft man dabei umblättern kann. Weil das Umblättern ja immer das ist, was Energie braucht.
Im Wesentlichen, ja.
Im Wesentlichen.
Ja, stimmt schon. Es gibt aber ja nicht nur diese E-Books, also diese E-Books sind ja diese Geräte mit diesem Display. Das sind extra kleine Geräte, die so ungefähr Taschenbuchformat auch haben. Aber elektronisch funktionieren. Man kann eine ganze Bibliothek mit sich rumtragen. Das ist eigentlich ganz gut. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel auf Handys kann man ja auch Bücher lesen, wenn die relativ große Displays haben. Mhm. Das ist zwar nicht so augenschonend, weil die ja ein Leuchtdisplay haben, aber zumindest funktioniert es technisch und wird ja auch schon seit geraumer Zeit so gemacht. Ich glaube, Pi, du machst das ja auch schon seit einiger Zeit.
Hier und da mal wieder. Bei Gelegenheit.
Ich habe es mal versucht, aber ich habe für mein Telefon keine vernünftige Anzeigesoftware gefunden, beziehungsweise das Lesematerial muss man ja auch haben. Also es reicht ja nicht nur das Gerät zu haben, man muss ja dann auch die Bücher haben in elektronischer Form.
Genau, ich hatte mal so einen kleinen PDA, der hat dann irgendwie so handgroß Display gehabt und darauf konnte man schon ein bisschen was lesen. Also es hatte halt noch nicht dieses tolle neue Display, dass er keinen Strom mehr braucht, aber es ist schon mal so ganz nett, so für unterwegs, wenn man irgendwie im Zug sitzt.
Ja, ich habe mal versucht, eine Bibel auf meinem Handy zu installieren, sodass ich unterwegs eine Bibel dabei habe, was ja auch eine nette Anwendung ist. Mhm. Allerdings fand ich das Blättern in dem Fall und das Suchen von Bibelstellen und so weiter umständlich, sodass irgendwie kein Spaß gemacht hat. Irgendwie war es dann doch sinnvoller, in der echten Bibel zu lesen. Ja, okay. Und die gibt es ja auch in relativ klein zum Mitnehmen.
Ja.
Und so richtig sinnvoll war das nicht. Vielleicht ist auch mein Display zu klein an meinem Telefon. Das hängt ja ein bisschen.
Ja, Handy-Displays sind ja auch meistens nicht so groß.
Das stimmt, aber da gibt es ja auch nochmal Unterschiede.
Richtig.
Also meinst du jetzt nicht so groß? Das iPhone hat ein größeres Display zum Beispiel.
Klar.
Oder ähnliche Geräte. Und da geht es vielleicht auch nochmal besser. Ja. Gut, zu dem Thema, weil wir haben ja beide kein E-Book.
Wir haben beide keins.
Aber wir haben jemanden gefunden.
So ein bisschen Laien im Prinzip.
Ja, wir wollen jetzt über etwas berichten, das wir überhaupt nicht kennen, so gesehen. Wir haben Berichte gelesen und wir haben jemanden ausfindig gemacht, den Manuel Prinz. Der hat ein E-Book zu Hause. Der hat sich vor 1-2 Jahren oder so eins gekauft und seitdem auch einiges darauf gelesen. Und mit dem haben wir gesprochen im Vorfeld der Sendung, haben das Interview aufgezeichnet, werden das nach dem nächsten Musikstück mal einspielen. Und bevor wir das tun, spielen wir Tell Me Lies von The Acousticals. Das waren The Acousticals, freie Musik aus dem Netz, mit Tell Me Lies. Die Musik, die ihr hier hört, werden wir hinterher auf unserer Website verlinken, sodass ihr die selber runterladen könnt. Das ist Creative Commons Musik, die ist frei verfügbar für jedermann zum Nachhören. Übrigens, wenn ihr Musikwünsche habt, könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen auf unserer Website nordfunk.cccmz.de oder per E-Mail an radio@cccmz.de. Wir müssen uns immer hier Musik aussuchen und wir wären eigentlich froh über Vorschläge, wenn da was käme. Allerdings, Vorsicht, wir können nur freie Musik spielen, weil wir das ja auch hinterher im Internet veröffentlichen wollen und keinen Stress mit GEMA oder ähnlichen Konsortien haben möchten. Und wir haben versprochen, dass wir das Interview mit Manuel Prinz einspielen, haben aber jetzt noch ein kleines technisches Problem beziehungsweise ein kleines Verpeilungsproblem. Ich habe die CD zu Hause liegen lassen, wir arbeiten gerade daran. Nach dem nächsten Titel dürften wir das Interview verfügbar haben. Und so lange spiele ich einfach nochmal von The Acousticals, diesmal den Titel Heroes. Die Sendung des Radio, des ich habe mich vertan, ich habe es verzockt. Die Sendung des Chaos Computer Club Mainz hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Hier haben wir das Interview bereits.
Wir haben jetzt den Manuel Prinz am Telefon. Manuel Prinz besitzt bereits ein solches E-Book-Gerät. Hallo Manuel.
Hallo Tanja.
Was für ein Gerät hast du denn zu Hause?
Also ich habe zu Hause einen Cybook Gen 3 von Bookin. Das ist eine etwas kleinere französische Firma.
Hast du aber in Deutschland gekauft, ganz normal.
Richtig. Der ist auch in Deutschland erhältlich.
Gab's da schon das Kindle?
Das Kindle gab's da noch nicht, nee. Also ich habe den schon eine ganze Weile, etwas mehr als ein halbes Jahr, glaube ich. Und da war der Kindle hier noch nicht verfügbar.
Und wie teuer war das Gerät?
Das waren etwa 240 Euro, glaube ich. Das ist auch so das, was man ausgeben muss. Also zwischen 200 und 300 Euro für die normalen Geräte sozusagen. Nach oben ist da alles offen.
Wie groß ist der ungefähr?
Da fragst du mich jetzt was. Ich glaube, das ist ein 4-Zoll-Display. Also er ist etwa so groß wie ein Taschenbuch. Das ist vielleicht das gängigste Format, was man sich da einfach so vorstellen kann. Also ein normales Taschenbuch, wenn man es eben kennt. Und die Dicke ist so etwa einen halben Zentimeter etwa, würde ich sagen.
Kann man also gut mitnehmen, auch vom Gewicht her und so.
Genau, das müssten so um die 200-300 Gramm sein. Es wiegt also etwas mehr als ein Taschenbuch, wenn es in der Hand liegt, aber das Tragegefühl sozusagen ist nicht so unterschiedlich. Also vom Gewicht her fühlt es sich auch so etwa an wie ein Buch, nur dass es eben etwas flacher ist für ein Buch mit vergleichbarem Gewicht.
Und der hat auch dieses elektronische Papier, ne? So dieses E-Ink.
Der hat E-Ink, genau. Das ist eigentlich das Feature in diesen E-Book-Readern, dass sie so angenehm macht. Denn es sieht quasi aus wie Zeitungspapier. Also es ist etwas dunkler als das normale gebleichte Papier, was man kennt. Und es ist eben nicht aktiv beleuchtet und dadurch schont es die Augen sehr, wenn man länger lesen möchte. Es ist also kein beleuchtetes Display, wie man es eben von Laptops kennt oder vom iPhone oder anderen mobilen Geräten, mit denen man auch lesen kann.
Und wie groß ist das Display? Geht das auch über die ganze Fläche, wenn du sagst Taschenbuchformat? Oder ist es kleiner?
Das ist etwas kleiner. Dieser Reader hat in meinen Augen den Vorteil, das war auch eine der Kaufentscheidungen, dass er eine sehr einfache Navigation hat. Das bedeutet, da ist mehr oder weniger ein Kreuz und ein Knopf drauf, um mit diesem Gerät um es zu bedienen und dadurch ist natürlich sehr viel Platz für den Bildschirm übrig. Es ist also nicht so wie bei anderen Readern jetzt von Sony oder im Kindle, wo diverse Tasten dran sind, beziehungsweise beim Kindle sogar eine ganze Tastatur. Also man verliert bei dem Modell ziemlich wenig an Platz, also fast das ganze Gerät ist Anzeigefläche, wenn man so möchte.
Und das Blättern geht dann mit der Links-Rechts-Taste, also mit dem Steuerkreuz?
Ganz genau.
Einfach seitenweise?
Genau.
Wo kriegst du denn die Bücher her?
Die Bücher bekomme ich übers Internet, selbstverständlich. Ich lese überwiegend mit diesem Gerät frei verfügbare Materialien. Also das sind in der Regel Klassiker, also Bücher, bei denen das Copyright mittlerweile abgelaufen ist. Mhm. Und damit kann im Grunde jeder machen, was er will. Und Projekte wie zum Beispiel Projekt Gutenberg oder feedbooks.com bieten eben diese Werke in diversen elektronischen Formaten an. Da die öffentliches Gut sind mittlerweile, kosten die halt nichts und man kann die halt kostenlos runterladen.
Was sind das für Formate? Sind das PDFs oder
muss man sich das vorstellen? Es gibt im Großen und Ganzen zwei Formate, die diese Geräte generell anzeigen. Das sind eben PDFs und das sogenannte EPUB-Format. Das EPUB-Format ist ein freies Format, das extra für E-Book-Reader entwickelt wurde. Und das hat den Vorteil, dass es kein Printformat ist, wie das PDF ist. Also in einem PDF stecken quasi die Informationen, wie die Seite nachher fertig aussehen soll. Und das macht eben auf diesen Geräten Probleme, weil man Schriften nicht skalieren kann oder Texte nicht anders fließen lassen kann, sodass sie auf dem Gerät gut zu lesen sind. Das ist besonders dann ein Problem, wenn das Display sehr klein ist. EPUB dagegen hat keine Formatierungsregeln, sondern der Reader kann entscheiden, wie er das darstellen möchte. Und man hat dann die Möglichkeit, eine Schriftgröße einzustellen, die für einen selbst bequem zu lesen ist. Das heißt, da hat man mehr Möglichkeiten, den Inhalt besser auf dem Gerät darzustellen als bei PDF. Deswegen persönlich bevorzuge ich dann eben EPUB aus diesen Gründen.
Seitenzahlen gibt es dann aber eigentlich nicht so wirklich wahrscheinlich, oder?
So, wenn doch, ich jetzt sage,
das, also kann man anzeigen, aber im Grunde, wenn ich jetzt sage, Seite 13, je nachdem wie groß die Schrift war, ist der Text ja dann vielleicht auf einer anderen Seite gelandet, ne?
Jein, muss man dazu sagen. Also die Reader, die ich kenne, stellen die Seitenanzahlen in zwei Varianten dar. Zum einen quasi nach Seiten, so wie sie dargestellt werden. Zum anderen gibt es in EPUBs die Möglichkeit, Informationen mitzuspeichern, wo eine Buchseite wechseln würde. Und man sieht dann klein am Rand in der Regel, auf welcher Buchseite man sich quasi befindet.
Das heißt, wenn jemand das Taschenbuch hätte, wäre das bei dem auf der Seite dann sozusagen.
Genau, also das sieht man dann dargestellt. Und es kann zum Beispiel sein, je nach Schriftgröße, dass auf einem E-Book-Reader eben eine Buchseite zu drei oder vier Reader-Seiten werden sozusagen. Es sind dann beide Darstellungen da. In der Regel zeigt der Reader das an, was er selbst verwendet, also quasi seine eigene Seitengröße, die er daraus berechnet. Und man hat zusätzlich eben über diese Informationen, die an der Seite dargestellt werden, auch eine Übersicht, wo man denn im Buch jetzt ist.
Warum hast du dir so ein Gerät gekauft und nicht zum Beispiel irgendwie ein PDA oder ein Notebook? Da hätte man ja auch irgendwie Bücher drauf lesen können.
Das ist richtig. Zum einen war ich an der Technologie sehr interessiert. Ich wollte mir das einfach mal anschauen damit experimentieren, wie sich das so anfühlt, wenn man das wirklich über einen längeren Zeitraum benutzt. Zum anderen lese ich auch recht viel. Ich finde es sehr angenehm, dass man eben da größere Mengen Bücher mitnehmen kann. Ich finde es persönlich unangenehm, am Bildschirm zu lesen oder längere Zeit am Bildschirm zu lesen, dadurch diese aktive Beleuchtung die Augen doch sehr belastet werden. Und bei diesem E-Ink oder E-Paper hat man diesen Belastungseffekt nicht, weil das Display nicht aktiv beleuchtet ist. Und es ist eben so, als würde man Zeitung lesen. Und das geht halt auch problemlos mal 4-5 Stunden. Was ich finde, dass an einem Laptop nicht unbedingt nötig ist oder nicht möglich ist. Auf der anderen Seite finde ich es recht umständlich, einen großen Laptop immer irgendwie auf dem Schoß zu haben, wenn man einfach nur lesen will. Es ist einfach zu viel Gerät für die Aufgabe sozusagen.
Ja, der ist dann entsprechend zu schwer und so weiter. Ja.
Genau.
Ja, Laptop ist auch viel teurer.
Ja, aber den hat man vielleicht sowieso, je nachdem.
Ja, und es nähert sich dem auch an. Also ob man jetzt 300 Euro für den Laptop bezahlt oder 300 Euro für den E-Book-Reader, das muss man sich schon überlegen.
Nur mit dem Reader kann man natürlich dann sozusagen nur lesen. Ne? Der hat genau. Dein Reader hat wahrscheinlich keine Internetverbindungsmöglichkeit, oder?
Die hat er nicht, genau. Ja.
Das heißt, du könntest da jetzt keine Webseiten oder so anzeigen.
Das kann ich damit nicht. Dahingehend sind die Reader aber sehr unterschiedlich.
Ja.
Also es ist nicht so, dass man den Reader findet, der alles kann. Man muss sich vorher schon gut überlegen, was man möchte und dann entsprechend seine Kaufkriterien dann anpassen, beziehungsweise sich das Gerät suchen, was für einen selbst am günstigsten ist.
Hast du auch schon Bücher gekauft für das Gerät?
Das habe ich nicht gemacht, nein, weil ich im Moment, dadurch, dass in Deutschland die Buchpreisbindung auch für elektronische Bücher gilt, kosten die meisten Bücher in den Verlagen das gleiche wie die gedruckte Version.
Mhm. Und das ist dann
das
zu teuer. Das
ist mir in der Regel zu viel.
Ich habe gelesen, das stimmt gar nicht so, dass die Verlage nur die Preise so setzen, also dass die müssten die nicht so teuer verkaufen, wenn sie nicht wollten.
Ah, die reden sich nur raus, meinst du? Mhm. Eventuell.
Das kann schon sein. Also man muss sich halt wirklich überlegen, ob man diese Sachen nutzt. Es ist auch im Moment, finde ich, noch so ein bisschen ein Problem des Angebots, denn häufig sind Sachen, die ich gerne lesen würde, nicht verfügbar. Also es sind die Dinge, die man elektronisch kriegt, sind oft Bestseller und das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich lese. Insofern muss man auch gucken, dass das Angebot derzeit noch recht gering ist, zumindest in den Sparten, wo ich mich bewege. Und aber ich denke, da wird sich noch einiges tun, was das angeht. In Amerika sind die elektronischen Bücher deutlich billiger als die gedruckten. Oder es gibt halt andere Programme. O'Reilly hat zum Beispiel bietet die Möglichkeit, wenn man die gedruckte Variante kauft, bekommt man dann für ein paar Dollar mehr das elektronische noch dazu.
Das ist cool.
Und es ist dann nicht so, dass man, wenn man beides haben möchte, sozusagen das Doppelte bezahlt, wie das in Deutschland derzeit wäre.
Wie kriegst du die Bücher denn auf das Gerät drauf? Das hat wahrscheinlich eine USB-Schnittstelle, nehme ich an.
Genau.
Brauchst du da eine spezielle Software, um das da drauf zu spielen, oder ist das so ähnlich wie so ein USB-Stick?
In meinem Fall ist es so ähnlich wie ein USB-Stick und das war auch die Hauptkaufentscheidung in dem Fall, als ich mir die Geräte angeschaut habe, die es damals hier in Deutschland auf dem Markt gab. Das waren in der Preisklasse, die für mich erschwinglich war, genau 3 Stück. Und dieses Gerät hat die meiner Meinung nach einzig sinnvolle Lösung eingeschlagen, und zwar es meldet sich als Festplatte. Man hat einen E-Books-Ordner, man zieht den Kram einfach da rein und die Dinge sind auf dem Gerät.
Wie groß ist der Speicher?
Der Speicher auf dem Gerät ist relativ gering. Ich glaube, es sind 64 oder 128 Megabyte. Man kann allerdings noch eine 2 Gigabyte SD-Karte dazustecken. Okay. Dafür habe ich aber bisher noch keinen Bedarf gesehen. Also man muss schon sehen, dass die das EPUB-Format in der Regel sehr gut komprimierbar ist. Das heißt, selbst ganze Bücher bewegen sich irgendwie im dreistelligen Kilobyte-Bereich. Hm. Also 200, 300 Kilobyte, das sind dann wirklich schon große Bücher. Okay. Und da ist also auch auf 64 Megabyte sehr viel Platz.
Okay, und man könnte es erweitern zur Not.
Genau, und zu den vielleicht nochmal zum Bespielen dieser Geräte. Die andere Alternative, die gängig ist, ist das über eine Drittsoftware zu machen. Die nennt sich Mobi Pocket. Die ist im Internet zu beziehen, kostenlos. Die hat natürlich auch DRM mit drin als Funktionalität. Also man kann Bücher mit Kopierschutz mit dieser Software verwalten und auf die Geräte spielen. Die ist allerdings nur für Windows und mittlerweile auch für Macintosh verfügbar. Und da ich Linux-Nutzer bin, habe ich also überhaupt keine Möglichkeit, mit einem Reader, der nur über Mobi Pocket seine Bücher verwaltet, überhaupt den benutzen zu können. Insofern wäre ich eher auf diesem Gerät gelandet, weil das, wie gesagt, einfach eine Festplatte ist.
Ja, ein ähnliches Problem hatte ich vor Jahren mit einem MP3-Player mal. Da gab es dann ähnliche Probleme, weil ich auch einen haben wollte, den ich unter Linux bespielen kann. Und da ergibt sich dann genau dasselbe Problem. Was ich ganz gut gelöst finde, ist beim Amazon Kindle. Der hat ja selber eine Netzverbindung über Funknetzwerke, genauer UMTS wohl. Und da kann man Bücher ohne PC auf das Gerät laden, direkt aus dem Amazon-Shop, was ich eigentlich recht praktisch finde. Wobei
muss man es halt kaufen, ne?
Da muss man es natürlich dann kaufen, ja, ist richtig. Und wie man dann jetzt freie Werke da drauf kriegt, weiß ich auch nicht. Der hat auch eine USB-Schnittstelle, aber das kann natürlich sein, dass man dann auch wieder diese Spezialsoftware dafür braucht.
Ja, also der Kindle hat meines Wissens nach auch Mobi Pocket und Amazon benutzt ein eigenes Format für elektronische Bücher, das sie auch nicht offenlegen und die, ja, man bekommt also quasi alles auch über diese Software dann rauf.
Ja, genau. Wie ist denn die Bedienung auf dem Gerät, wenn du mehrere Bücher hast und willst jetzt eins aussuchen? Also, weil bei einem normalen Buch, das klappe ich auf und dann kann ich anfangen. Und bei so einem Reader?
Ja, das ist im Grunde genauso. Man macht quasi nur einen Schritt mehr. Also wenn du dir überlegst, was du lesen möchtest, dann gehst du erst zu deiner Bibliothek, sprich deinem Bücherschrank und schaust dir dann an, was du da so drinstehen hast. Und genauso machen es diese Geräte auch. Also in der Regel erhält man dann als Startbildschirm eine Übersicht aller Bücher, die auf dem Gerät sind. In der Regel steht dann Titel und Autor da und es ist eine kleine symbolische Vorschau des Covers, sofern das vorhanden ist, in dem entsprechenden Format und man browst die dann einfach durch.
Also hört sich ganz einfach an.
So hoch runter und dann OK klicken und dann geht
ganz,
das.
Ganz genau. Also man hat das im Grunde, wie das jeder irgendwie vom Rechner kennt, wenn man einen Ordner hat mit vielen Dateien drin, dann sind da Symbole, man klickt das Richtige an und genauso funktioniert das im Grunde auch auf diesen Geräten. Die stellen das unterschiedlich gut dar, also was diese Bibliotheksfunktion angeht, finde ich, ist der Reader, den ich habe, ziemlich exzellent. Also man kann sortieren nach Büchern, nach Bildern, nach Datum, nach Größe, was auch immer. Man findet also auch, wenn man sehr viele Bücher hat, ziemlich schnell das, was man sucht.
Gibt es da Lesezeichen?
Es gibt Lesezeichen. Das wird unterschiedlich behandelt. Normalerweise hat man quasi ein Lesezeichen pro Buch und das wird auch immer mitgeführt. Das bedeutet, wenn ich in irgendeinem Buch lese und wieder zurückgehe in die Bibliothek, dann bleibt automatisch die letzte Seite, auf der ich war, als Lesezeichen eingestellt. Das heißt, wenn ich das Buch wieder öffne, fange ich genau dort wieder an, wo ich aufgehört habe. Bei manchen Readern ist es bei Formaten wie HTML möglich, mehrere Lesezeichen abzulegen. Aber in der Regel der Fälle hat man nur eins, denn eins ist auch das, was man braucht. Also wie beim normalen Lesen auch. Also ich denke, dass die meisten Leute nur ein Lesezeichen pro Buch haben.
Ja, was ich eigentlich noch fragen wollte, aber das erübrigt sich vermutlich, ist, ob man Bücher verleihen kann. Bei freien Werken, die du ohnehin kostenlos runterlädst, ist das natürlich keine Frage. Du kannst die Bücher dann von deinem Gerät zur Not wieder runterlesen, beziehungsweise einfach aus dem Internet nochmal. Bei den DRM-verblombten Büchern, die man so kaufen kann, ist das wahrscheinlich anders, ne? Die funktionieren dann nur auf einem Gerät oder so?
Genau, also wobei, ich kenne mich damit nicht so aus. Ich versuche von dieser Technik möglichst Abstand zu gewinnen, weil ich sie einfach nicht gut und nicht unterstützenswert finde. Es gibt da deutlich bessere Modelle. Auf der anderen Seite muss man allerdings sagen, dass es, glaube ich, jetzt von dieser absoluten Paranoia weg ist. Das bedeutet, man kauft die quasi mit einer mit einem Benutzerkonto sozusagen und man kann mit diesem Benutzerkonto das auf beliebig viele Geräte spielen, in der Regel der Fälle. Es kommt darauf an, welchen DRM-Anbieter man hat. So wie ich das im Moment überblicke, ist da Adobe derzeit führend mit Adobe Digital Editions, das ist die Software, und der sogenannten Adobe ID. Das ist quasi das Verfahren. Also man hat bei Adobe eine ID, also eine Identität, und mit dieser kauft man dann eben DRM-geschützte Werke Und die kann man dann mit dieser MobiPocket Software oder mit Digital Editions eben auf die Reader laden. Aber meines Wissens nach geht das mit beliebig vielen Geräten.
Das ist ja nett.
Das heißt, man kann dann auch ein Backup machen. Weil ich meine, wenn ich das Buch auf das Gerät geladen habe, das Gerät geht irgendwann auch mal kaputt und ich brauche ein neues Gerät, dann muss ich ja irgendwie zusehen, dass ich das Buch nicht nochmal neu kaufen muss, sondern dass ich dann trotzdem noch eine Kopie habe. Oder wenn meine Festplatte kaputt geht und ich möchte eine Kopie haben oder so.
Das weiß ich gar nicht, wie das geregelt wird. Also so wie ich das verstanden habe, wird vorher quasi immer online geprüft, ob du überhaupt berechtigt bist, dieses Buch irgendwo hinzukopieren. Inwiefern man da jetzt direkt an das Buch selbst kommt, quasi, weiß ich nicht.
Es hört sich für mich so ein bisschen so an, als könnte man das einfach dann nochmal neu runterladen.
Ja, wahrscheinlich.
Genau. So ähnlich wird das laufen, glaube ich. Also bei den freien Büchern ist das überhaupt kein Thema, da die Dinge online sind und man direkt Zugriff auf das Werk hat, weil man es eben runterladen kann, ist halt auch ein Backup sehr, sehr einfach.
Ja, klar.
Indem man es einfach kopiert.
Genau. Hört sich aber für mich auch so an, als ob, wenn jetzt der Shop zum Beispiel kaputt geht, dann man seine Bücher eher nicht mehr auf seine Reader laden kann, weil ja die Verbindung ins Internet nicht mehr klappt, wenn es den Shop nicht mehr gibt.
Das ist generell ein Problem und das ist auch das Problem, was ich im Moment damit noch habe. Man weiß halt nie, wie lange die Verlage oder Shops oder was auch immer dieses Angebot quasi aufrechterhalten. Und wenn man sich halt eben überlegt, dass man für jetzt den Preis eines Buches ein elektronisches Buch kauft, aber ohne irgendwie einen Realwert in der Hand zu haben, fühlt sich das noch sehr, sehr komisch an. Mhm. Denn man weiß ja nie, gibt es diesen Internetservice überhaupt irgendwann noch und was mache ich mit den Dingern oder kann ich die überhaupt in 10 Jahren noch öffnen und benutzen? Das wird vor allen Dingen bei den DRM-geschützten Sachen ein Thema werden, weil eben keiner reingucken darf, wie das Ganze funktioniert. Und also bei den freien Formaten ist eben auch dokumentiert, wie man sie erstellt. Die sind sehr, sehr einfach. Es ist also wirklich für jemanden, der ein bisschen Programmierbegabung hat, total einfach, ein Buch im EPUB-Format zu erstellen. Und mit diesen Sachen, weil man weiß, wie es funktioniert, kann man eben auch in 10 Jahren noch eine Software schreiben, die die alten Formate in irgendwas umwandelt, was dann vielleicht aktuell ist. Das ist halt was, was derzeit irgendwie noch nicht abzusehen ist. Aber wir befinden uns da ja auch mit einer Technologie irgendwie in einer Zeit, in der es das noch nie gab, in dem Sinne. Das heißt, die Erfahrungen müssen jetzt erst noch gemacht werden.
Du hattest vorhin gemeint, du hast manchmal Probleme, Bücher zu finden. Was liest du denn so?
Also wie gesagt, ich lese überwiegend Klassiker. Da wird das Angebot besser, muss man sagen. Und dann natürlich wissenschaftliche Dinge, also aus verschiedenen Fachbereichen. Und gerade bei Fachbüchern ist das Sortiment ziemlich gering bis nicht existent.
Klar. Da hätte ich jetzt noch eine Frage. Gerade bei Fachbüchern hat man ja gerne mal irgendwelche Bilder, Grafiken, Zeichnungen oder auch mathematische Formeln drin. Wie ist denn das mit der Darstellung von solchen Inhalten? Weil Texte kann ich mir noch vorstellen, einen Text kann man einfach ausgeben, aber so Grafiken?
Auch das geht. Also die meisten E-Book-Reader funktionieren auch sehr, sehr gut als Bilderrahmen sozusagen. Also viele verstehen Bildformate von Hause aus schon und die Anzahl der Graustufen wird auch immer größer. Das heißt, mit der besseren Auflösung und verbesserten Graustufen kann man mittlerweile schon Bilder darstellen, die fast auf Zeitungsniveau liegen. Also insofern sind Bilder kein Problem in den Formaten selbst, wenn das Format es zulässt, dass Bilder eingebettet werden können, wie das bei PDF und bei EPUB auch der Fall ist, dann werden die auch dargestellt.
Und mathematische Formeln auch. Gut, die kann man zur Not als Bild abspeichern. Ne?
Richtig, ich glaube, das ist noch der Weg, wie es im Moment gemacht wird. EPUB basiert allerdings oder kann auf HTML basieren, beziehungsweise XHTML. Also das sind die gleichen Sprachen, wie sie im Web auch verwendet werden. Und es gibt natürlich Erweiterungen dazu, mit denen man direkt Formeln rendern kann. Aber mir ist noch nicht bekannt, dass die Reader das können direkt. Aber das wird sicherlich kommen im Laufe der Zeit. So dass der Reader dann eben auch die Informationen über die Formel hat und die dann skaliert darstellen kann, sodass sie gut lesbar ist. Was halt mit Bildern leider nicht geht.
Stimmt, wenn man die größer skaliert, dann wirken die klobig und klotzig so.
Genau.
Oder alternativ unscharf, je nachdem.
Na, bräuchte man Vektorgrafiken.
Ja. Genau. Also die technischen Möglichkeiten sind da, sie werden da, glaube ich, einfach noch nicht voll ausgenutzt. Aber das wird kommen.
Du meintest eben gerade Bilderrahmen. Kann man auch einfach Bilder drauf kopieren und der zeigt einfach die Bilder an?
Genau.
Oder wird das geht. Format nicht unterstützt?
Also so JPEG und so.
JPEG, PNG, also alle gängigen Bildformate, TIFF, sind in der Regel kein Problem.
Aber also die machen dann schwarz-weiß natürlich.
Genau, die werden dann einfach schwarz-weiß dargestellt. Aber ja, also das Bild ist in der Regel sehr klar. Man kann darauf achten, also wenn einem das wichtig ist, dass ein gutes Bild kommt, sollte man eben auf die Anzahl der Graustufen achten, die dieses E-Ink im Reader, das im Reader verbaut ist, auch darstellen kann. Also das variiert derzeit von 4 ist, glaube ich, das kleinste, bis zu 16 Graustufen pro Bildpunkt.
Und die bunten Papiere sind ja auch schon in den Startlöchern, gibt es aber noch nicht zu kaufen.
Das heißt, meines Wissens noch nicht, ne.
Buntes E-Ink, weißt du, wie das funktioniert? Also die schwarz-weißen sind ja eigentlich kleine Kügelchen, die sind auf einer Seite weiß, auf der anderen schwarz. Und dann dreht man die halt, die schwarze oder die weiße Seite nach oben.
Ja, so ähnlich. Also ich glaube, so war es ganz in der Anfangszeit. Im Moment funktioniert das, glaube ich, so, dass man quasi Kügelchen hat, die mit einer Flüssigkeit gefüllt sind. Und in dieser Kugel sind viele, viele kleine Kügelchen, also schwarze und weiße, die unterschiedlich geladen sind, also positiv und negativ. Und man legt quasi unter der Kugel ein Feld an, um die gewünschte Farbe quasi entweder nach unten zu ziehen oder nach oben zu drücken sozusagen. Und dadurch kriegt man eben die Farben hin. Also es ist nicht mehr so, dass jetzt Kugeln gedreht werden. Also diese mechanische Arbeit wird scheinbar nicht mehr geleistet. Das hat zu viel Strom gekostet oder was auch immer. Also scheint sich nicht bewährt zu haben. Die meisten funktionieren wohl nach diesem bunte Kügelchen in Kügelchen-Prinzip sozusagen.
Und bei bunten werden dann wahrscheinlich mehrere Kügelchen nebeneinander gebraucht, die verschiedene Farben darstellen können.
Das weiß ich gar nicht genau, wie das funktioniert. Da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Aber ich nehme mal an, dass das entweder ähnlich funktioniert oder man macht es eben wie bei Bildschirmen auch mit Punktmatrizen, dass man eben rote, grüne und blaue Kügelchen nebeneinander anordnet und die dann eben quasi weiß oder bunt schaltet.
Und so entstehen Mischfarben.
Aber ja. Das ist Spekulation.
Ja, genau, das ist Spekulation. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Ich habe gelesen, dass da was in der Entwicklung ist. Und ich denke mal, in ein, zwei Jahren werden wir da die ersten bunten Geräte wahrscheinlich sehen.
Ja, ich denke, es wird die Sache auch noch ein bisschen vorantreiben. Also so langsam sind ja Gott sei Dank auch elektronische Zeitschriftenabos am Kommen. Ist noch nicht die Regel. Und wenn, dann sind sie leider meist nur in PDF zu kriegen, was ein bisschen schade ist. Aber ich denke, gerade für Magazine ist das natürlich durchaus interessant. Also gerade wenn man viel mit Grafiken arbeitet, wie es Magazine ja tun, dann ist auf jeden Fall ein Farbdisplay deutlich attraktiver als ein schwarz-weißes.
Gut, dann danke ich dir für das Gespräch.
Gerne.
Wir machen weiter mit Musik. The Acousticals mit No X, hier ist der Nordfunk. Auf Radio Rheinwelle 92,5. Es sind 12.44 Uhr. Nordfunk. Die Sendung des Chaos Computer Club Mainz auf Radio Rheinwelle 92,5. Es ist 12.48 Uhr jetzt. Im Studio sind der Tanjev.
Und der Pi.
Und wir reden über elektrische Bücher, wie auch immer. Und wir haben schon im Interview mit Manuel Prinz gehört, wie ungefähr diese Technologie funktioniert mit diesem elektronischen Papier. Pi, du willst noch ein bisschen mehr zu berichten? Wir haben gehört, das sind irgendwie weiße und schwarze Kügelchen in Kügelchen.
Genau, also man hat so kleine Kugeln und da drin ist so ein schwarzes Öl. Nee, ein weißes.
Ein schwarzes und ein weißes?
Nee, ist erstmal nur ein weißes Öl.
Okay.
Weil man möchte irgendwie... Nee, Quatsch, das sind schwarze. Ja, jetzt verwirren wir alle noch mal ganz gründlich. Nee, es ist ein schwarzes Öl.
Es ist auf jeden Fall schwarz-weiß.
Genau, kleine Kugel mit schwarzem Öl drin. Mhm. Und da drin schwimmen viele kleine weiße Kügelchen. Und die haben eine Ladung, eine magnetische. Und können dann durch ein magnetisches Feld drumherum, wenn der Strom fließt, steht da so ein magnetisches Feld und dann schwimmen die nach oben oder nach unten in dieser Kugel.
Mhm.
Und wenn die dann mal oben sind, dann bleiben die auch da oben, weil das Öl so zähflüssig ist. Und wenn die oben sind, dann sieht die Kugel von oben weiß aus.
Mhm.
Und wenn man die nach unten senkt durch das Feld, dann sieht die Kugel von oben schwarz aus, weil das Öl schwarz ist.
Kann man auch was dazwischen machen, so grau, Graustufen?
Ja, es gibt dann auch noch so graue Abstufungen. Verschiedene Geräte haben dann, glaube ich, irgendwie so 8 und 16 oder halt nur schwarz-weiß.
Ja, also 16 ist
aber auch das nicht Maximum. So wahnsinnig viele Graustufen.
Das ist wahrscheinlich dann, je nachdem, wie lange man das Feld anlegt, schwimmen mehr oder weniger weiße Kügelchen hoch oder so, ne?
Ich denke.
Und dann sieht das ein bisschen
so sein, ja.
Nicht mehr ganz so schwarz, dann wird das sozusagen heller.
Mhm.
Und dann hat man verschiedene Graustufen. Wenn man das richtig timet, kann man da sehr sauber auch Schwarz-Weiß-Bilder darstellen.
Genau.
So, erfunden hat das Ganze, na, erfunden will ich nicht sagen, aber vertrieben wird das Ganze von der Firma E-Ink aus Amerika.
Ich
weiß gar nicht, ob es andere Hersteller gibt von diesen Displays.
Es gibt hier in Deutschland, in Darmstadt, glaube ich, Dresden, ich sage lieber nichts, auf jeden Fall gibt es eine deutsche Firma, die auch so eigene E-Paper entwickelt hat. Die machen das irgendwie ein bisschen mehr in Plastik, weil normalerweise sind diese E-Paper-Displays, die sind starr, so wie normale Displays auch. Wenn du sie brichst, brechen sie halt, dann sind sie kaputt. Und die sind irgendwie so mehr in so einer Plastikschicht und dann dadurch ein bisschen flexibler, kann man so ein bisschen biegen.
Die arbeiten dann wohl auch daran, dass man die mal einrollen kann oder so.
Das hätten die gerne, ja.
Ja, kommt vielleicht noch.
Ja, ich bin gespannt. Also ich hab mal sowas gesehen, so prototypmäßig. So wirklich elektronisches Papier, das man einfach so aufziehen kann. Wo man einfach nur so, wie so früher, so Schriftrollen hat.
Mhm.
Auf beiden Enden aufgewickelt und dann kannst du das so auseinanderziehen. Dann hast du da in der Mitte dein großes Display gehabt. Eigentlich super platzsparend. Passt in jede Hosentasche und kannst du trotzdem groß ziehen, wenn du was sehen willst.
Wie mit so einer Zeitung, die man dann aufklappt.
Hm, darauf warte ich noch.
Ah, aber trotzdem muss man ja so ein bisschen Elektronik da rein machen, um das auch anzusteuern. Und irgendwo muss ja auch das Lesematerial gespeichert werden und so.
Ja.
Das heißt, da müsste man jetzt einklappbare Elektronik haben. Ne? Oder wahrscheinlich wird die dann dermaßen klein, dass die in so einer Seitenrolle Platz findet oder so.
Genau.
Und die Batterien
sind halt irgendwie an die Seite. Oder halt ganz flach in das Papier eingearbeitet.
Ja,
Papier,
dann ist, ich
meine, ist ja kein wirkliches Papier, aber.
Ja, so Folie, mehr oder weniger.
Genau, so dann. Plastikfolie.
Aber sowas hast du gesehen, sowas gibt's schon.
Sowas habe ich gesehen, habe ich aber noch nie zum Kaufen gesehen. Das war so.
Auf einer Messe.
Ja, so Technologiebericht, was sie da Tolles gemacht haben.
Okay.
Aber es ist halt immer die Frage, ob sich das dann wirklich schon produzieren lässt. Nur weil es im Labor mal sowas hatten, heißt ja nicht, dass man das irgendwie gescheit benutzen kann.
Nö, also aber
zweimal auseinander und dann geht es nicht mehr, wer weiß.
Aber es ist zumindest auch der Beweis, dass man sowas prinzipiell machen kann.
Mhm.
Und vielleicht, wenn dann die letzten Hürden ausgeräumt werden, geht das vielleicht in Zukunft.
Ja,
im Moment ist es aber nicht so. Im Moment, das, was wir kaufen können, ist alles starres elektrisches Papier.
Genau, manches ist schon so ein bisschen biegsam, aber auch nicht so wesentlich.
Mhm. Und die sind eingebaut in kleine Geräte. Oder große Geräte, eigentlich so Taschenbuchformat, wie der Manuel ja gesagt hat. Allerdings gibt es sie in verschiedenen Größen, bis 10 Zoll. Also wer so ein Netbook hat, die ja im Moment auch sehr modern sind, die sind auch so um 10 Zoll groß typischerweise. Ne?
Mhm.
Dann weiß man, wie groß die Dinger sind. Aber flacher und natürlich nicht zum Aufklappen, sondern alles so in einem Stück, so wie wenn man einen Bildschirm von einem Laptop abschraubt und dann sagt, das ist jetzt mein Lesegerät. Und da steckt dann die ganze Elektronik drin. Die Akkulaufzeiten sind extrem lang, haben wir schon vorhin gesagt, weil das E-Paper sehr wenig Strom braucht.
Genau, ist ja nicht so viel an Elektronik drin. Wenn man nicht gerade umblättert, muss das Gerät an sich nichts machen. Weil das Bild bleibt ja da. Das ist ja nur bei normalen Geräten ist immer der Bildschirm der große Stromfresser. Deswegen ist ja, wenn man beim Laptop den Bildschirm ausschaltet, dann läuft er auch eine ganze Weile zumindest länger. Ich weiß nicht, wie viel länger, aber das ist schon so einer der großen Stromfresser.
Ja. Die Hintergrundbeleuchtung eigentlich hauptsächlich.
Genau, die Hintergrundbeleuchtung.
Also der Bildschirm selber nicht, aber wenn man die Hintergrundbeleuchtung ausmacht, dann sieht man auch nichts mehr.
Deswegen wird der Laptop auch oft dunkler, wenn man einen Stecker rauszieht. Wenn er nur auf Akku läuft, schaltet er meistens das Display ein bisschen dunkler, um ein bisschen Strom zu sparen.
Was ich unsinnig finde, weil ich
die Helligkeit muss zum Lesen ausreichen und nicht zum Strom sparen.
Ja,
so, also wenn es hell ist, dann brauche ich halt viel Helligkeit. Das nützt mir ja nichts, wenn ich dann nichts mehr sehe. Dann kann ich ihn auch ganz ausmachen.
Hm. Ja, die gehen halt davon aus, dass du jetzt auch mal ein bisschen mit weniger auskommst. Wenn nicht, kannst du ja wieder hochdrehen.
Okay. Entspricht nicht meiner Benutzungsphilosophie. Ich ärgere mich dann immer, aber das kann man ja zum Glück auch ausschalten.
Ja.
Es gibt verschiedene Geräte von verschiedenen Herstellern. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen durch. Eins der bekanntesten ist wahrscheinlich das Amazon Kindle, was es bis vor kurzem nur in Amerika gab. Da ist auch der Buchmarkt schon 2 Jahre weiter als hier. Da gibt es ungefähr 300.000 elektrische Bücher im Amazon Shop, Webshop. Und dazu passend den Amazon Kindle, das ist dieser Reader von denen. Und der hat, was ich sehr praktisch finde, eine Internetverbindung über drahtlose Netzwerke, genauer UMTS bzw. GPRS Edge, wenn UMTS nicht verfügbar ist. Auf jeden also Fall Mobilfunk halt, genau, ja. Was man bei Handys auch macht. Die haben Verträge mit den entsprechenden Mobilfunkfirmen, also wie heißt das, Mobilfunkanbietern,
Provider,
sowas oder Providern, sodass dass man da halt ständig online sein kann. Und dann kann man auf dem Gerät selbst, ohne dass man einen PC bräuchte, die Büchersammlung durchgehen und Bücher kaufen und dann dadurch runterladen und dann lesen.
Das heißt, von überall kann man da auf die ganze Bibliothek zugreifen.
Genau, und seit paar Wochen gibt es den Kindle auch in Deutschland zu kaufen. Der wird zwar aus Amerika geliefert, naja, aber zumindest kann man den tatsächlich in Deutschland kaufen. Allerdings gibt es da auch nur die 300.000 amerikanischen Bücher dafür. Das heißt, es gibt eigentlich kaum deutsche Literatur für das Gerät. Zumindest nicht bei Amazon selber erstmal.
Hm.
Und insofern, wer gerne Englisch liest oder wer vielleicht sowieso gewohnt ist, Fachbücher in Englisch zu lesen, Computerfachbücher kommen ja gerne mal in Englisch, zumindest sind die in Englisch immer früher da als in Deutsch. Und wem das nichts ausmacht, kann das halt dann so machen. Die Technik ist also ziemlich bequem, allerdings in Deutschland setzt er sich wahrscheinlich noch nicht so ganz durch, solange es kein deutsches Lesematerial gibt.
Ja, ich denke, das ist schon so ein großer Haken dabei für deutsche Leser.
Mhm.
Ich lese an sich gerne Englisch, aber ich denke, viele wird das schon aufhalten.
Mhm, genau. Denke ich auch.
Also was besonders ist an dem Kindle, ist auch noch, dass es eine vollständige Tastatur hat. Es gibt manche E-Book-Reader, die sind halt wirklich nur zum Lesen da. Die haben dann irgendwie 1-2 Knöpfe, wie bei manuell.
Genau.
Blättern. Um so ein bisschen zu navigieren zu können.
Blättern, so blättern und mal zurück ins Menü und sowas. Ja.
Genau. Und beim Kindle kann man halt wirklich auch selber dann Texte dazu schreiben und im Buch suchen. Finde ich auch eine wichtige Funktion.
Mhm.
So eigentlich so der Vorteil von technischen Büchern, dass man halt Volltextsuche hat, ja. Wenn man nicht mehr weiß, wo was steht. Finde ich immer praktisch.
Das geht bei anderen Geräten nicht so, zumindest nicht so bequem. Ne?
Hm. Gibt welche mit Touchscreen, dass man auf dem Bild rumdrücken kannst, wie man das auf dem iPhone oder sowas kennt.
Mhm.
Und da dann irgendwie eine Tastatur eingeblendet ist und so. Da kann man da auch Eingaben machen.
Dann frisst die echte Tastatur nicht so viel Platz für den Bildschirm weg, ne? Weil die muss ja auch irgendwo hin.
Ja.
Der Kindle ist ja ein bisschen größer als der Bildschirm, den der Leaf anbietet, weil unten ja noch eine Tastatur ist.
Mhm.
Das ist bei anderen wieder ein bisschen besser dafür, naja. Dann gibt's, in Deutschland gibt es verschiedene Reader. Ich glaube, zuerst auf dem Markt war Sony mit dem PSR 30 oder so.
Mhm.
Und die haben dann auch zunächst Verträge gemacht mit verschiedenen Verlagen, weil man braucht für so ein Gerät halt immer Lesestoff. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt.
Ja.
Und das ist auch das, wo es wahrscheinlich noch am meisten dran krankt hier oder hakt hier in Deutschland. Man kriegt einfach zu wenig Bücher dafür. Und wenn ich mir so ein Gerät schon kaufe, und die sind ja nicht so billig für 200 oder 300 Euro, dafür kriege ich ja schon ein Netbook. Ne?
Ja.
Fast. Und oder zumindest ein Handy, was vielleicht auch Bücher anzeigen kann.
Aber es ist halt technisch gesehen ein ganz anderes Gerät.
Ja, ist richtig. Aber zur Not, naja gut.
Ist halt die Frage.
Es ist halt Geld und man muss schon wissen. Und wenn ich dann ein Gerät kaufe und kriege ich gar keine Bücher dafür, das ist dann, oder immer gerade das, was ich lesen will, ist leider gerade nicht verfügbar. Ist halt auch ärgerlich. Dann gab es noch ein paar andere Bücher und da kommen wir dann zum Formatproblem, weil nicht jedes, es gibt halt Bücher in verschiedenen Formaten, also die müssen ja elektronisch irgendwie in einer bestimmten Art und Weise kodiert gespeichert werden und nicht jedes Gerät kann alle Formate lesen. Also Formate sind sowas wie, was kann man da als Vergleich nehmen, MP3, Ogg Vorbis und WAV.
Ja.
verschiedene Formate, um Töne zu speichern. Trotzdem, das Gerät muss MP3 abspielen können, sonst bringt mir die MP3-Datei ja nichts. Und bei diesen Büchern ist das genauso. Wenn ich jetzt ein Buch kriege in einem bestimmten Format und mein Gerät kann das nicht lesen, dann nützt mir das ja nichts. Das heißt, manche Bücher gibt es nur in dem Format, manche Bücher gibt es nur in einem anderen Format. Und das heißt, die Auswahl für ein bestimmtes Gerät ist ja nochmal zusätzlich eingeschränkt, dadurch, dass das passende Format eventuell nicht verfügbar ist.
Ja, ist natürlich kein Problem bei freien Büchern. Oder weniger Problem bei freien Büchern. Die kann man dann einfach in verschiedene Formaten frei runterladen. Bei den ganzen neueren Sachen, die irgendwie auch noch irgendwie unter Copyright stehen, ist das natürlich immer komplizierter. Dann kriegt man eventuell dann von dem Verlag nur das, wenn man überhaupt ein E-Book bekommt, dann vielleicht nur in einem speziellen Format. Und wenn man das nicht lesen kann, dann muss man das eventuell noch irgendwie konvertieren.
Und dabei gehen vielleicht irgendwelche Formatierungen kaputt und dann lässt sich das nicht so ganz astrein anzeigen und so. Das kann schon alles passieren, ja.
Oder ist es wegen Kopierschutzgründen so geschützt, dass man es nicht kopieren kann? Auch nicht in ein anderes Format konvertieren und dann dementsprechend auch nicht lesen kann.
Ja, genau. Damit kommen wir dann auch vielleicht mal zu den verschiedenen Formaten. Das bekannteste Format, in dem man Bücher elektronisch speichern kann, ist wahrscheinlich das PDF-Format. Das ist eigentlich nicht dafür entwickelt worden, solche Bücher damit zu bespielen.
Ist eigentlich total unpraktisch dafür.
Das ist, ja, genau. Es ist eigentlich dafür da, dass man Bücher oder irgendwelche Dokumente mit einem bestimmten Layout genauso abspeichern kann, sodass die immer genau gleich aussehen. So. Und die sehen aber auf so einem E-Book meistens nicht so gut aus, weil das Display zu klein ist. Und man kann dann entweder, wenn man die ganze Seite darstellt, also wenn man zum Beispiel eine A4-Seite hat und das Display ist aber nur halb so groß, dann sind natürlich die Buchstaben entsprechend kleiner und es ist kaum noch zu lesen.
Ja, andererseits kann man es halt wieder vergrößern, aber dann muss man immer von links nach rechts schieben,
da muss man immer
weil die ganze Zeile nicht mehr ins Bild passt.
Genau, richtig. Oder man müsste Querformat lesen. Also es ist auf jeden Fall unpraktisch. Deswegen gibt es spezielle andere Formate. Eins der bekanntesten davon ist dann das EPUB-Format. Das ist ein freies Format, bei dem beschrieben ist, wie das genau funktioniert. Und da werden Texte als Texte einfach gespeichert mit Auszeichnungen. Sowas wie, das ist jetzt eine Überschrift und das ist jetzt eine Fußnote. Und das Gerät selber, der Reader selber, ist dafür zuständig, dass dann irgendwie darzustellen. Und dann kann man sich aussuchen, wie groß die Buchstaben sein sollen. Das heißt, man kann die ein bisschen größer machen, damit es angenehmer zu lesen ist, oder ein bisschen kleiner, je nachdem, was man gerne mag. Und dann kann das Gerät den Text korrekt umbrechen und so formatieren, dass es halt sehr schön auf den Bildschirm passt, sodass die Fußnoten unten noch schön hinpassen vielleicht und solche Sachen.
Das heißt, die Formatierung wird dann eigentlich erst von dem Gerät
dargestellt. Und dann gibt es dann keine Formatierungsanweisung, sondern nur Auszeichnung, was ist. Und der Reader bestimmt, wie das dann jeweils aussieht, wie eine Überschrift aussieht.
Der weiß dann, auf meinem Display sieht eine Überschrift so und so gut aus und dann machen wir den Text in der Größe drunter.
Genau. Andere Formate sind zum Beispiel AZW. Heißt es AZW oder AWZ?
Ich weiß nicht.
AZW, ja, habe ich extra aufgeschrieben. Das AZW-Format ist das Amazon-Format. Da weiß keiner so wirklich ganz genau, wie das funktioniert.
Haben sie nicht verraten.
Das haben sie nicht verraten. Und es ist auch mit einem Kopierschutz belegt. Das heißt, es ist auch schwierig zu konvertieren dann dadurch. Wenn der eigene Reader kein AZW versteht, kann man es halt schlecht konvertieren.
Ist natürlich blöd. Dann kann auch kein anderer irgendwie Bücher in dem Format erzeugen. Das heißt, es ist schon so
das außerdem
von Grund auf tot so ein bisschen.
Naja, es gibt halt in Amerika einen ganzen Haufen Bücher. Die meisten Bücher sind in dem Format, weil die halt vom Amazon-Shop kommen. Und die bieten halt dann nur dieses Format an. Man braucht dann dafür eben einen Reader, der das Format versteht. Das ist auch nicht nur der Amazon-Reader, es gibt auch andere, die das auch können. Aber da muss man eben drauf achten, wenn man bei Amazon Bücher kaufen will.
Dafür braucht man, glaube ich, auch eine Internetverbindung. Also oder halt so eine Funkverbindung irgendwie, damit er nachprüfen kann, dass die Lizenz noch stimmt. Oder ist es nicht so?
Beim Amazon, ich nehme es an, ja. Da gab es ja auch mal die Geschichte, wo Amazon Bücher verkauft hat und gar keine Rechte an dem Werk hatten. Das heißt, die hätten es gar nicht verkaufen dürfen.
Haben sie aber nicht gemerkt.
Das kann schon mal passieren, jeder macht mal Fehler. Und als sie es dann gemerkt haben, beziehungsweise der Urheber oder der die Rechte hatte, hat es dann gemerkt. und hat dann eben nochmal angeklopft, Entschuldigung, ihr macht da was, das ist eigentlich nicht so richtig. Und dann haben sie sich halt entschuldigt, das Buch aus dem Angebot entfernt, soweit kein Problem. Aber die haben vor allen Dingen die Möglichkeit gehabt, die digitalen Versionen dieses Buches, die schon verkauft waren, von den Geräten der Endbenutzer wieder zu löschen. Ohne dass die Endbenutzer irgendeine Chance gehabt hätten, das zu verhindern.
Das heißt, ich sitze dann zu Hause, habe da mein Buch mir runtergeladen, gekauft, bin da gleich gerade mittendrin am Lesen. Auf einmal macht es schwupp und das Buch ist gelöscht.
Das Buch ist dann einfach wieder weg, ja.
Das war so ein bisschen dumme Aktion von Ihnen. Wahrscheinlich haben Sie das irgendwie gemacht, um halt irgendwelche Schadensersatzforderungen aus dem Weg zu gehen. Mhm. Vielleicht haben die irgendwie dann ausmachen können, hier, wir können das bei allen löschen, wo wir es schon verkauft haben. Dann müssen wir euch nichts zahlen. Kann ich mir vorstellen.
Das stimmt, aber für die Endkunden war es doof. Also ich meine, eigentlich hätten
die ja dann... Für die war es sehr doof. Für Amazon auch.
Für Amazon auch, ja. Es ist auch nichts, also es... erzeugt auch keine gute Reputation. Also vor allem hat der Fall auch gezeigt, dass mein Buchhändler in Zukunft entscheidet, wie lange das Buch mir gehört. Also wenn ich jetzt in Wiesbaden beim Buchhabel ein Buch kaufe, dann kann der Buchhabel mir nicht einfach bei mir zu Hause einbrechen, das Buch wieder aus dem Regal ziehen und sagen, hups, das habe ich dir nur aus Versehen verkauft. Oder aus sonst irgendwelchen Gründen, sondern dann steht das halt da, Pech. So.
Weil es ist ja gekauft, nicht irgendwie... verliehen oder sowas.
Genau, richtig. So, und zumal der Buchhabel ja gar nicht weiß, wem er das Buch verkauft hat. Ich hinterlasse ja meinen Namen da nicht. Mhm. Das ist in der digitalen Welt anders. Amazon weiß sehr wohl, wer da Bücher kauft und welche und kann die dann löschen. Das war eine ziemlich schlechte Aktion. Man muss fairerweise sagen, dass die eine andere Version desselben Buches hatten, die auch verkaufen durften. Frag mich nicht,
wie nur die das andere Version wollte keiner.
Ja, zumindest haben die das dann angeboten, dass die entsprechenden betroffenen Kunden dann eben die andere Version hatten. Ist ja dasselbe Buch.
No.
Dass die dann die andere Version, kostenlos ist jetzt übertrieben, weil sie hatten es ja bezahlt, halt runterladen können und dadurch dann einen Ausgleich
haben. Ja, das Ganze hat ja auch riesen Ärger verursacht bei den Kunden, haufenweise Beschwerden und ganz viel schlechte PR.
Ja.
Deswegen hatten... Sie hatten sich auch groß entschuldigt und haben gemeint, das war eine ganz dumme Idee und ihnen hat es furchtbar leid getan. Ich glaube, das werden sie schnell nicht wieder tun, aber
ja,
das ist schon so ein bisschen erschreckend.
Ähnliche Probleme kennen wir ja schon aus der Musikindustrie. Wenn ich Musik runterlade von irgendeinem Musikshop als MP3, da gab es ja auch schon Fälle, wo kleinere MP3-Shops wieder zugemacht haben, Konkurs gegangen sind, weil hat sich dann doch nicht gelohnt. Sowas gibt es halt. Hier in Wiesbaden kennen wir das ja auch, dass Läden immer wieder aufpoppen und wieder
passiert zumachen. Auch mal bei größeren, ne?
Kann auch bei größeren mal passieren, wenn die sagen, ach, der Verkauf von MP3s lohnt sich nicht mehr, wir machen jetzt was anderes. Mhm. Und die haben dann ihre Lizenzserver abgeschaltet. Das hat dazu geführt, dass die gekaufte Musik nicht mehr abgespielt werden konnte. Die war zwar jetzt nicht gelöscht in dem Sinne, aber man konnte die nicht mehr abspielen, weil das Abspielprogramm nicht mehr nachprüfen konnte, ob das Stück legal erworben worden war. So.
Und weil der Rechner zum Nachschauen, der war einfach aus, weil die Firma war ja weg.
Genau, dieses, ich frage mal nach, ob das legal ist, und da antwortet mir keiner, ja, dann ist es im Zweifel nicht legal. Und da waren dann eben auch viele verkaufte MP3s plötzlich unbrauchbar geworden. Das ist halt ein Grund, warum man das vielleicht auch ein bisschen vermeiden sollte. Man weiß halt nie, wie lange man gekaufte Ware behalten darf. So.
Ja.
Von heute auf morgen kann das einfach auch schon mal weg sein.
Außerdem haben die ja teilweise auch komische Formate, wo die dann irgendwie eine Internetverbindung brauchen. Wenn du es dann auf deinen MP3-Player spielst, geht's halt nicht, weil der hat halt kein Internet.
Sowas kann auch vorkommen, obwohl das ist in der Regel nicht so das Problem bei Musik, ne? Weil da muss eben der MP3-Player irgendwie dann ein spezielles Format unterstützen und wenn er das tut, dann funktioniert das auch damit.
Ja, machen aber halt nicht alle.
Machen halt nicht alle, ja, das ist halt... Ja,
immer so ein bisschen verflucht.
Ähnliches
die
Problem.
Die Technik, was man sich da ausgedacht hat.
Bezeichnenderweise handelt es sich bei Amazon bei diesem Fall um das Buch 1984 von George Orwell, was natürlich perfekt ins Bild passt, dass es ausgerechnet dieser Titel war. Das so viel zu DRM. Und der Manuel hat ja selber gesagt, dass er darauf eher verzichtet, weil er das nicht gut findet. Es gibt aber auch freie Werke, das sind Werke, bei denen deren Autor vor über 70 Jahren gestorben ist, die dann dadurch rechtmäßig irgendwie frei werden. Und die werden gesammelt, zum Beispiel vom Projekt Gutenberg oder auch von zeno.org, also zeno mit z.org, kann man die mal ansurfen. Ich habe doch mal kurz geguckt, offenbar kriegt man da gar keine E-Books in irgendeinem E-Book-tauglichen Format zum Download angeboten. Das hängt wohl damit zusammen, dass die Bücher in ganz unterschiedlichen Formaten zugespielt bekommen und gar keine Ressourcen haben, das alles umzuwandeln und umzutütteln und sauber in irgendwelche tollen Formate zu konvertieren.
Hm. Das geht wahrscheinlich auch nicht alles automatisch, sondern musst du dann per Hand schauen, dass dann überall noch in Ordnung ist.
Da steckt
einiges, wenn du dann so ein 200 Seiten Buch hast.
An Handarbeit so drin, ja. Und man kann die Bücher da online lesen, also direkt im Webbrowser. Hm. Man kann so eine Website abspeichern, dann hat man sie lokal auf der Festplatte liegen als HTML. Hm. Und die kann man sich halt in Handarbeit auch selber entsprechend in ein Buch konvertieren. Es gibt in der CT einen Artikel, CT Nummer 25 in 2009 gab es einen Artikel, wie man das macht. Da gibt es verschiedene Hilfssoftware und da ist erklärt, wie dieses EPUB-Format funktioniert und die meisten Reader können auch EPUB lesen und wenn man das dann halt konvertiert hat, dann kann man das hinterher auf seinen Reader laden und dann dort lesen. Und vielleicht lohnt sich auch dann, die fertigen EPUBs irgendwo zu veröffentlichen, sodass andere die Arbeit nicht nochmal machen müssen. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es noch keine einheitlichen Plattformen, wo man sowas machen kann. Vielleicht kann man die zurück an Projekt Gutenberg schicken oder so, das weiß ich nicht. Oh, so viel dann dazu, wir machen ein bisschen Musik. Mhm. The Acousticals mit The Kiwi. Heute mal jede Menge Bluegrass. Und wenn ihr mal was anderes hören wollt, als Bluegrass, dann erstens schaltet nächstes Mal wieder ein. Da spielen wir mal was anderes wieder.
Nächstes Mal wieder in 4 Wochen.
In 4 Wochen. Und zweitens Musikwünsche einfach abladen per E-Mail an radio@cccmz.de oder als Kommentar auf unserer Website nordfunk.cccmz.de.
Da kann man auch so Kommentare loswerden zu unserer Sendung, was einem nicht passt.
Und wir lesen die sogar. Der Nordfunk ist hier, das waren The Acousticals mit The Kiwi. Unser Thema heute ist das elektronische Buch.
Das E-Book.
Das E-Book. Und wir haben schon ein bisschen was dazu gehört, was das für Geräte sind, wie die so ungefähr funktionieren, wie viel die kosten. Wir wollen noch ein bisschen eingehen auf das Format. Am Beispiel von EPUB, dass andere Formate funktionieren intern sicherlich so ähnlich. Das EPUB-Format ist extra entwickelt worden für so E-Books, also sprich für mobiles Lesen, wo man eigentlich als Vertreiber oder wenn man so ein Buch sozusagen erstellt, nicht weiß, wie groß am Ende auf dem Reader das Display sein wird und deswegen eigentlich keine Annahmen darüber machen kann, wie viel auf eine Seite passt und so weiter. Deswegen kann man das Layout nicht so gut fest vorbestimmen. Deswegen gibt es eben EPUB. EPUB basiert selber auf HTML oder genauer auf XHTML. Das ist das, was wir im Web vorfinden. Das Web war ja ursprünglich, also heute ist es ja ziemlich durchsetzt mit JavaScript und mit Flash und
lauter bunten Sachen, die sich bewegen.
Lauter bunten Sachen, genau. Ursprünglich war das ja HTML einfach nur eine Auszeichnungssprache. Also HTML ist auch heute nur eine Auszeichnungssprache, es wurde nur ergänzt von vielen anderen Sachen.
Was wird da ausgezeichnet? Warum heißt das Auszeichnungssprache?
Eine Auszeichnungssprache ist eine Sprache, bei der man nicht angibt, wie etwas aussieht, sondern was es ist. Also ich sage nicht, diese Zeile Text soll groß und fett sein, sondern ich sage, diese Zeile Text ist eine Überschrift. Mhm. Zweiter Ordnung oder dritter Ordnung, je nachdem, wie viele Unterkapitel ich gerade habe. Mhm. So, und damit hat man noch nicht festgelegt, wie das am Ende jetzt wirklich genau aussieht, sondern das Gerät, was diesen Text anzeigt, das muss entscheiden, wie die Überschrift aussieht. Das muss dann sagen, die Überschrift kriegt eine Nummer oder kriegt keine Nummer, die Überschrift ist fett oder nicht fett, vielleicht eine andere Schriftart, so und so groß, wie groß ist der Abstand zwischen der Überschrift und dem nächsten Textblock, solche Dinge. Das muss dann eben auf dem Anzeigegerät ausgerechnet werden. Und da kann man dann eben auch sagen, dieses Wort soll zum Beispiel hervorgehoben werden, dann hat man noch nicht gesagt, wie das aussieht. Und dann kann das Anzeigegerät entscheiden, ich mache es fett oder, was man im Schriftsatz eher macht als fett, ist kursiv. Dadurch wird das Wort hervorgehoben. Dann kann man zum Beispiel sagen, ich habe hier eine Fußnote an der und der Stelle. Dann kann das Anzeigegerät zum Beispiel sagen, ich mache da einfach so ein Sternchen dran und unten mache ich in einer kleineren Schrift vielleicht oder vielleicht auch nicht, einfach diese Fußnote durchnummeriert. Und dann mache ich dazwischen dem Text und der Fußnote vielleicht noch eine Linie. Je nachdem, wie das aussehen soll. Aber zumindest steht in dem eigentlichen Text nicht drin, wie irgendwas aussieht, sondern nur immer, was es jeweils ist. Und bei HTML ist das genau so gemacht. Und der Webbrowser ist in der Lage, diese HTML-Sachen eben zu rendern. Und deswegen sieht reines HTML auch in jedem Browser ein bisschen anders aus. Also im Internet Explorer sieht es anders aus als im Firefox. Und da sieht es wieder anders aus als im Opera-Browser.
Oder im Safari.
Oder im Safari oder im Conqueror. Weil die Browser unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie eine Überschrift auszusehen hat. So unterschiedliche Voreinstellungen. Was man allerdings im Web auch macht, sind sogenannte CSS-Sachen, also Cascading Style Sheets. Das sind Angaben, die sagen, eine Überschrift soll so und so aussehen. Dann steht im eigentlichen Text immer noch nur, dass es eine Überschrift ist, aber trotzdem habe ich die Zusatzinformation, wie denn was, also wie so eine Überschrift aussehen soll, wie eine Fußnote aussehen soll.
Zum Beispiel schon mal, was das für eine Schrift ist alleine.
Genau, die Schriftart, die Schriftgröße, Einrückung, Abstand zum nächsten oder zum vorherigen Textblock. Angaben zum Zeilenumbruch und so weiter. Ja.
Textabstände.
Textabstände, Kerning, erklären wir gleich. Und das muss man verstehen, das sind einfach unterschiedliche Sachen. Das Layout und die Auszeichnung. Und diese EPUB-Geschichte basiert auf XHTML, das heißt, die eigentlichen Texte sind selber nur Auszeichnungen, also ausgezeichnete Texte, wo drin steht, was was ist und welche Buchstaben man denn gerne so hätte in seinem Text. Zusätzlich gibt es noch Dateien, die das Ganze strukturieren. Das heißt, die das in eine Reihenfolge bringen. Man kann mehrere HTML-Dateien haben, zum Beispiel pro Kapitel eine Datei. Und dann muss man halt sagen, in welcher Reihenfolge diese Kapitel denn anzuzeigen sind. Dann kann man Zusatzinformationen angeben über den Autor, den Verlag, der das rausgebracht hat, wann es erschienen ist, Erscheinungsdatum. Man kann die ISBN-Nummer zum Beispiel da drin speichern, um dann eine Referenz zu haben, um welches Buch es sich handelt. Mhm. Überhaupt, wie das Buch heißt, der Titel. Man kann auch eine Titelseite machen. Die Titelseite selber wird auch wieder in HTML abgelegt. Man kann dann aber, wie in HTML übrig, auch Bilder einbinden. Die Bilder werden dann in einem ganz normalen Bildformat, zum Beispiel als PNG, als JPEG, was man von der Fotografie kennt, oder eventuell auch als SVG abgelegt. Das ist so der Standard. SVG sind Vektorgrafiken, sind Grafiken, die man beliebig groß oder klein skalieren kann, ohne dass die schwammig wirken, weil die keine Bildpunkte enthalten, sondern Linien und Kreise und sowas.
Haben wir auch letztens in der Sendung drüber geredet.
Genau, hatten wir schon mal.
Über verschiedene Formate.
Genau. Und so kann man eine Titelseite machen und dann kann man zum Beispiel auch angeben, dass das eben die Titelseite ist. Und dann könnte so ein E-Book-Gerät beispielsweise dieses Bild daraus krapschen, entsprechend verkleinern und sagen, in der Bibliothek zeige ich dieses Bild als Vorschau für das Buch an. So dass man eben diese Coverbilder in der Vorschau kriegt. So, dafür kann man das machen. Dann gibt es Inhaltsverzeichnisse, es gibt die Möglichkeit, auch diverse Marken zu setzen, um einzelne Kapitel anzuspringen oder einzelne Stellen anzuspringen. Oder wenn man zum Beispiel ein Glossar machen möchte, kann man da so Links auch verwenden, die jeweils auf die entsprechenden Kapitel verweisen, wo der Begriff eingeführt oder erklärt wird. Bei Fachbüchern zum Beispiel sehr wichtig. Mhm. Und dann kann man im Glossar auf dem Reader das Glossar angucken und dann auch ein bestimmtes Wort einfach anspringen. Und das geht sogar dann noch schneller als mit einem echten Buch, weil bei einem echten Buch muss man gucken, welche Seite ist das, Seite 35, dann muss ich da hinblättern, während ich bei einem elektronischen Buch einfach da das auswähle, hinklicke und dann bin ich schon auf Seite 35.
Ohne irgendwie mühsam blättern zu müssen.
Genau, ohne jetzt hin und her suchen, wo, jetzt nicht zu weit.
Und auch praktisch, man kommt auch direkt wieder zurück, weil er sich gemerkt hat, wo man vorher war.
Von wo man dann da hingesprungen ist, genau, richtig.
Ist auch nicht so unpraktisch, wenn man dann irgendwie die Seite verschlagen hat, dann war man irgendwo mitten im Buch und weiß nicht mehr wo, weil der Buchzeiger rausgefallen ist.
Ja, genau. Und dann kann man einfach über die Zurücktaste, die man auch aus seinem Browser zum Beispiel kennt, der kann das ja auch, eine Seite zurückgehen.
Ist ja im Prinzip auch wie ein kleiner Browser.
Das ist eigentlich so ähnlich,
ja. Ist ja auch auf HTML im Prinzip aufbauend.
Genau, das ist im Prinzip so ähnlich. Und am Schluss werden diese ganzen Dateien zusammengepackt in ein handelsübliches ZIP-Archiv. Das bedeutet, dass man erstens am Ende nur noch eine Archivdatei hat. Das ist dann das Buch. Und zweitens, dass die Texte sehr stark komprimiert sind. Also Texte lassen sich generell gut komprimieren. Mhm. so, dass Bücher tatsächlich, also sehr, sehr, selbst sehr umfangreiche Bücher mit einigen 100 Kilobyte klarkommen. Das heißt, man kriegt allein in einem einzigen Megabyte schon mehrere Bücher unter, mehrere große, dicke Bücher unter. Und wenn dann so ein Reader 64 Megabyte Speicher hat, was heute ziemlich wenig erscheint, kriegt man trotzdem schon so einiges da drin unter. Und wenn man dann noch eine 2 Gigabyte Speicherkarte dazu steckt, hat man mehr oder weniger unbegrenzt Platz. So. Grafiken kann man einbinden, habe ich schon gesagt. Das geht nicht nur auf der Titelseite, das geht auch zwischendurch. Man kann beliebig viele Grafiken einfach mit einbauen und irgendwo einblenden, so wie man das von HTML kennt. Also so, wie man das auf Webseiten praktisch kennt. Da gibt es ja auch Bilder. Diese Bilder selbst müssen natürlich in dem ZIP-Archiv mit eingepackt werden, damit der Reader die zur Verfügung hat. Weil potenziell hat so ein Reader ja kein Internet und kann keine Bilder aus dem Internet nachladen. Und was nicht geht derzeit, sind farbige Bilder. Also man kann zwar farbige Bilder einpacken, so ein Reader kann die aber natürlich nur schwarz-weiß darstellen, weil dem sein elektronisches Papier halt eben nur schwarz-weiß ist. Das wird sich zwar in Zukunft bestimmt auch noch ändern. Gerade Illustrierte kann man ja schlecht gucken, wenn die schwarz-weiß sind, das ist ja blöd.
Richtig.
Die leben ja davon, dass alles bunt ist und so. Oder vielleicht gibt es auch endlich mal ein Bild-Abo, wenn das Zeug bunt wird.
Bild-Abo gibt es, glaube ich, schon.
Ja?
Ja, da hatte ich was drüber gelesen. Es war beim iPhone gibt es ein Abo für.
Ja, genau. Da habe ich auch Werbung für gesehen. Mhm. Dass die iBild oder was? iBild.
Wobei es da wohl auch irgendwie ein bisschen Kritik gibt, weil sie da wohl Texte zensieren müssen oder Bilder zensieren müssen.
Warum?
Weil sie halt, also das Problem ist halt, dass die Artikel dann weltweit im Prinzip ausgeliefert werden, weil es ja der Apple Shop ist und der ist für die ganze Welt. Und da haben sie halt im Apple Shop die Richtlinie, dass sie keine pornografischen Sachen ausliefern. Das ist dann halt die Entscheidung, was pornografisch ist. Und dann was in Amerika pornografisch ist, ist bei uns noch lange nicht.
Ja, also vor allen Dingen das entscheidende Kaufkriterium der Bild geht doch dabei verloren.
Genau, keine halbnackten Frauen mehr.
Ja, und gar keine ganz nackten, erst recht nicht. Soll immer die Gabi von Seite 1 dann.
Ich lese keine Weltzeitung, aber informier uns mal.
Die liegen aber manchmal im Ständer. Ich würde mich auch nicht, mir wäre das auch peinlich, eine zu kaufen. Aber,
aber wenn man da eine hat, ne, dann schaut man doch mal rein.
Wenn man auf seine Pizza wartet und dann liegt halt eine rum. Oder so. Gut, dann guckt man da schon mal rein, ja. Tja, und Textsatz ist eigentlich auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Textsatz heißt ja, ich muss mir überlegen, wie der Text aussieht. Das heißt, ich habe Fließtext, der soll links und rechts bündig sein. Also Blocksatz möchte man ja üblicherweise haben in einem Buch.
Dass man da links und rechts so eine Kante hat und das nicht so abgehakt aussieht.
Richtig. Und ich habe mich selber mal ein bisschen damit beschäftigt, auch wenn auch nicht im Kontext von E-Books, sondern mehr im Kontext meiner Diplomarbeit. Da ging es thematisch zwar um was anderes, aber natürlich musste ich einen Text schreiben.
Und muss ja immer schön aussehen am Ende.
Der soll schick aussehen, genau. Und ich habe dafür das Textsatzsystem Tech verwendet. Oder Tech muss man ja eigentlich korrekt aussprechen. Das griechische Chi.
Ja. Oder beziehungsweise LaTeX, ne?
Oder LaTeX.
LaTeX.
Das Lampert
Tech. Ich glaube, Tech ist schon okay.
Tech. Gut, muss man nicht kennen als Endanwender, ist aber übrigens gar nicht so schlecht. Also Tech ist mehr oder weniger wie eine Programmiersprache so ein bisschen. Nee, eigentlich stimmt
das
nicht.
Das schreckt ab, wenn man das jetzt so sagt.
Nee, das stimmt auch eigentlich nicht. Ist eher wie HTML. Wer schon mal HTML gemacht hat, der käme wahrscheinlich mit LaTeX auch einigermaßen klar. Das ist, also sieht ein bisschen anders aus, ist aber eigentlich im Grunde ähnlich aufgebaut. Man kann da eben auch sagen, ich habe eine Überschrift, da heißt es dann nicht H1, sondern Section. Und auch nicht in Spitzen, also nicht in eckigen in spitzen Klammern, sondern mit einem Backslash davor. Aber ansonsten ist das Prinzip ganz ähnlich. Und ich habe da mich ein bisschen mit Textsatz auch befasst. Und mit verschiedenen Sachen. Beispielsweise, wie zum Beispiel die Zeilen immer auf gleiche Länge gebracht werden. Weil ich kann ja nicht mitten im Wort einfach einen Zeilenumbruch machen.
Weil an sich sind die Zeilen ja einfach unterschiedlich lang.
Genau, an sich sind die unterschiedlich lang. Und ich kann ja auch als Autor nicht einfach Sätze machen, die dann immer gleich lange Zeilen ergeben. Das wird ganz schön schwierig. Und deswegen werden die Leerräume zwischen den Worten unterschiedlich breit gemacht. Das heißt, wenn meine Zeile etwas zu kurz wird, mache ich die Leerräume zwischen den Worten ein bisschen breiter, sodass die Zeile insgesamt ein bisschen breiter wird. Oder wenn die zu lang wird, mache ich die ein bisschen schmaler. Und dann kann ich halt ein bisschen experimentieren. Der Computer macht das auch tatsächlich. Der macht Experimente. Der versucht mal, das letzte Wort in die nächste Zeile zu tun oder aus der nächsten Zeile das erste Wort doch noch mit reinzuholen. Guck mal, wie lang das jeweils wird und wie gut er dann so hinkommt. Dann versucht er mal, das letzte Wort umzubrechen mit so einem Trennstrich.
So und experimentierfreundlich kennt man die Geräte normalerweise gar nicht.
Ja, in dem
Fall machen es normalerweise immerweise nur stur ihr Programm durch.
Genau, ja, aber in dem Fall
schon ein bisschen clever.
Der ist ein bisschen cleverer und der experimentiert rum und sagt so, ja, wenn ich ein Wort umbrechen muss, dann gibt das Minuspunkte und wenn ich viel Leerraum einfügen muss, gibt es auch Minuspunkte und dann versucht er halt mehrere Varianten durch und nimmt dann die am wenigsten Minuspunkte gibt und geht dann davon aus, dass das wahrscheinlich so ziemlich das Beste ist, was man so machen kann.
So das Kleinere von allen Übeln.
Genau, der sucht sich dann das kleinste Übel aus, genau, richtig. ein ähnliches Problem hat man, wenn man Absätze über mehrere Seiten verteilen muss. Also das heißt, wenn ich jetzt auf einer Seite unten ankomme, habe meinen Absatz komplett hingeschrieben und jetzt habe ich nur eine Zeile übrig, die passt nicht mehr auf die Seite. Dann muss ich die auf die nächste Seite tun. Das Ganze nennt man dann, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, das Ganze nennt man dann Hurensohn. Also Hurensohn und Schusterjunge verwechsel ich immer. Aber auf jeden Fall, eins von beiden ist es dann. Dann hat man eine einzelne Zeile oben auf der Seite und dann fängt ein neuer Absatz an. Das sieht scheiße aus, gibt Minuspunkte. Und deswegen versucht er dann, die Abstände zwischen den Absätzen ein bisschen größer zu machen, sodass noch eine Zeile weiter auf die nächste Seite rutscht, zum Beispiel. Und dann hat man wenigstens zwei Zeilen von dem Abstand auf der nächsten Seite. Das sieht dann schon etwas besser aus. Dann versucht er vielleicht auch mal den Abstand kleiner zu machen, sodass die Zeile noch auf die vorhergehende Seite rutscht und so. Dann macht er auch wieder Experimente und guckt, was am wenigsten Minuspunkte gibt. Und versucht halt solche Sachen zu vermeiden. Das sind Dinge, die E-Book-Reader ja dann auch machen müssen. So.
Zumindest im Kleinen.
Zumindest, ja, ist ja genau dasselbe.
Ja.
Das heißt, genau solche Dinge möchte man ja eigentlich vermeiden. Und dadurch, dass ja nicht festgelegt ist, welcher Text auf welcher Seite ist, sondern der Umbruch ja dynamisch passiert, muss der Reader das halt machen. Aber soweit ich weiß, machen die Reader das relativ gut, diese Aufgabe. Ja. Wer weiß, ob da nicht im Hintergrund sogar Tech werkelt.
Ich könnte es mir vorstellen, weil es halt doch viele Dinge zu beachten gibt, wenn man so ein Buch setzt. Also es war nicht grundlos früher mal ein eigener Beruf.
Der Setzer, ja.
Und
ich habe mich als Kind
immer... Es sind halt viele Sachen, die man selber nicht senkt. Und wenn man halt irgendwie einen Text mit Word schreibt, vor allen Dingen, wenn der Text dann länger wird, hat man sicherlich schon mal gemerkt, dann, dass man vielleicht, wenn man gar noch Bilder irgendwie im Text hat, dass man dann, wenn man vorne was ändert, verschiebt sich der Text über alle Seiten. Und man muss dann im Prinzip das ganze Werk nochmal durchgucken, ob nicht doch irgendwo der Umbruch blöd ist, eine Leerseite entstanden ist oder irgendwas Unschönes.
Ja, genau.
Und wenn man halt sowas verwendet wie LaTeX, muss man sich darum keine Sorgen mehr machen.
Weil der Computer das macht.
Genau.
Allerdings der Nachteil auch, dass man ziemlich wenig Einfluss drauf hat, wie das am Ende aussieht. Sondern man schreibt halt seinen Text und der Computer sagt dann, gut, der sieht dann jetzt so aus und dann ist man fertig. Da kann man nicht sagen, oh, ich hätte aber doch lieber hier noch ein bisschen mehr Freiraum oder so. Also das kann man zwar machen,
aber dann muss man halt schon wieder wissen, wie.
Das artet, genau, man muss sich sehr stark damit befassen, das ist nicht so einfach und es artet auch in viel Frickelei aus. Weil, vor allen Dingen, wenn man das versucht, sieht es am Ende doch nicht so gut aus, wie man erst gedacht hat und dann fängt man an, nein, dann müsste ich aber, wenn ich das so mache, noch hier noch was ändern und wie geht denn das überhaupt jetzt wieder? Und
das hat dann meistens schon einen Grund, dass man das nicht direkt so umstellen kann, sondern dass es ein bisschen komplizierter ist, weil dann zum Beispiel hat er irgendwie bei Aufzählungen hat dann irgendwie komisch viel Abstand. Oder denkt man zumindest, dass irgendwie viel Abstand ist, aber es sind halt wirklich Leute, die sich da viel Gedanken drum gemacht haben und ausprobiert haben, dass es sich mit diesem Abstand irgendwie am besten aussieht und am besten lesen lässt.
Mhm, genau.
Das ist genauso, wie du Sache meintest, mit dem Wort hervorheben, dass man das Wort im Fließtext normalerweise oder die Buchsetzer schreiben es kursiv anstatt fett. Also die meisten Benutzer gehen immer hin und
Machen es fett,
weil dann sticht es halt heraus. Aber das stört so den Lesefluss so ein bisschen.
Und eigentlich geht es ja gar nicht darum, dass man das Wort auf einen Blick sieht, wenn man die Seite aufschlägt, sondern dass man beim Lesen, wenn man an der Stelle vorbeikommt, sieht, dass es irgendwie wichtig ist.
Ja.
Und so. Und kursiv fällt eigentlich gar nicht so auf einen Blick, aber wenn man dran vorbeiliest, dann
merkt man das schon.
Dann ist das halt was Besonderes. So, ja. Deswegen macht man es dann so. Das sind so lauter Tipps, die die Setzer damals wussten, die gibt es ja heute irgendwie gar nicht mehr so richtig, ne? So,
also Leute.
Ich weiß nicht, wenn man vielleicht irgendwie in einem Verlag arbeitet.
Setzer.
Dann schon.
Ja, die haben auch Profi-Software. Ne? So, wahrscheinlich sitzen die Setzer jetzt alle in irgendwelchen Softwarefirmen und schreiben genau, Setzer-Software.
Bei Adobe, ne? InDesign.
Ja, wahrscheinlich, ja, die werden sicherlich so Leute da haben, denke ich mal. So. Ich habe mich als Kind auch immer gewundert, was diese Setzkästen sind. Meine Mutter hatte plötzlich, oder es war irgendwann total hip, sich Setzkästen an die Wand zu machen und dann so Nippes reinzustellen.
Ach ja.
Und irgendwann in meinem Diplom oder so habe ich mal gerafft, was das eigentlich für Kästen sind und warum die Dinger Setzkästen heißen. Ich habe gedacht, die heißen so, wenn man kleine Elefanten und so reinsetzt. Hey, das sind aber die Setzkästen, die die Setzer nicht mehr brauchten, weil man die Setzer nicht mehr brauchte. Wo die eigentlich ihre Bleilettern drin aufbewahrt hatten. Mit unterschiedlich großen Fächern, weil man mehr E's braucht als Ü's und so.
Klar, im Text sind meistens E's, irgendwie häufiges Buchstabe.
Genau.
Im Deutschen zumindest. In
anderen deswegen gab es ein großes E-Fach, aber ein kleines SZ-Fach und so. Weil du nur 3 pro Seite brauchst höchstens.
Natürlich auch ärgerlich, wenn man in diesen Riesenkästen dann irgendwie mal einen Buchstabe falsch einsortiert hat. Oder von der falschen Schrift nur.
Richtig, das gab es ja auch. Nennt man dann Zwiebelfisch in der Buchdruckerkunst. Wenn man einen Buchstaben aus einer anderen Schriftart aus Versehen im Setzkasten hat, also eigentlich nicht im Setzkasten, sondern im gedruckten Text dann. Weil der Setzer, weil der Lehrling hat es falsch wegsortiert. Und der Setzer hat es dann beim Setzen nicht gemerkt, dass der falsche ist. Und dann hat man Zwiebelfisch. Gibt es heute übrigens viel in der Elektronik, Zwiebelfische. Wenn man zum Beispiel ein Eurozeichen machen möchte in einem Text, in Word meinetwegen, und in der aktuellen Schriftart gibt es aber gar kein Eurozeichen, dann bedient sich Word einfach bei einer anderen Schriftart. Und das Eurozeichen kann man ja ein bisschen unterschiedlich gestalten. Also wenn man jetzt eine Schrift hat, die ein bisschen rundlicher ist, oder bauchiger, dann braucht man ein anderes Eurozeichen vielleicht, als wenn man eine Schrift hat, die sehr gerade und ja so wissenschaftlich aussieht oder so.
Genau, wenn man so eine Schreibschrift hat, ist klar, es sieht vollkommen anders aus.
Ja,
wenn
genau.
Das irgendwie so Arealblocks hat, ist.
Da sieht man es vielleicht am besten, wenn man eine Schreibschrift hat oder diese altdeutschen Schriften zum Beispiel.
Genau,
so.
Genau.
Und dann ist auf einmal so ein strackes Eurozeichen. Das passt irgendwie nicht zur Schriftart.
Ja.
Nur in der alten gibt es vielleicht einfach dieses Zeichen hin, dann bedient man sich. Und das ist dann eigentlich fachlich ein Zwiebelfisch. So.
Aber funktioniert auch.
Funktioniert auch, richtig. Deswegen macht man das ja. Ist immer noch besser, als wenn da so ein kleines Quadrat erscheint, weil er das Eurozeichen nicht kennt. Oder so. Ja, man sieht also, diese E-Book-Reader haben es im Hintergrund auch nicht so ganz einfach, Texte sauber darzustellen. Auch mal davon abgesehen, dass natürlich die Schriftarten eine große Rolle spielen. Auch für ermüdungsfreies Lesen ist das eigentlich alles recht wichtig. Und da hat man in jahrhundertelanger Tradition Sachen rausgearbeitet, wie man Bücher ermüdungsfrei lesen kann. Und das wollen wir ja nicht alles auch über einen Haufen werfen. Und dann müssen E-Book-Reader das halt sauber können. Aber ich schätze mal, dass das ganz gut funktioniert. Ich war auch mal beim Buch Habel, wen das interessiert, der hat ein paar Geräte ausgestellt. Die kann man da mal anfassen und auch kaufen, wenn man da Interesse hat. Und das sah mir jetzt vom Schriftbild her eigentlich recht ordentlich aus, hatte ich so den Eindruck.
Ja, von der Auflösung ist es im Prinzip wie normales Papier.
Richtig.
So die Kontraste sind nicht ganz so gut wie bei einem hochqualitativen Druck im teuren Magazin. Aber
eigentlich kaum schlechter, hatte ich
genau, den Eindruck. Genau, aber so für das Laienauge macht das keinen großen Unterschied. Mhm.
Und
aber die Auflösung ist auf jeden Fall schon mal, ich meine, wie viel haben die hier? 150 dpi? 160 dpi.
Die arbeiten schon mit 160 bis 200, je nach Gerät.
Genau, und das ist schon deutlich mehr, als man bei normalen Displays hat.
Ein Laptop hat typischerweise wie viel? 90 dpi?
Oh, weiß ich nicht.
Aber ich glaube, die neueren haben auch etwas mehr. So. Also meiner hat eine relativ geringe Auflösung, aber die neueren haben etwas höhere. Die kommen vielleicht auch bis zu 120 oder so, schätze ich mal.
Ja.
Aber diese elektronischen Bücher sind da schon höher und vor allem muss der Laptop-Bildschirm mehrere Farben immer zusammenmischen. Das heißt, man braucht immer 3 Bildpunkte, um eigentlich nur einen farbigen Punkt zusammenzumischen.
Ja.
Und da geht ja sozusagen auch nochmal Auflösung verloren.
Richtig.
Insofern sind diese E-Paper schon zum Lesen günstiger.
Ja.
Und
sich das Display sowieso wesentlich besser als normale Displays. Haben nur halt den einen Nachteil, sie können nicht so schnell umschalten, wenn man irgendwie schnelle Seitenwechsel hat, wenn man irgendwie halt mal, also beim normalen Lesen ist es nicht so wild, wenn man irgendwie mal umblättert, dann wird die neue Seite geladen, das macht man nicht die ganze Zeit, muss die Seite auch immer wieder lesen dazwischen. Aber wenn man halt irgendwelche Videos zeigen will oder Animationen, dann ist man halt so ein bisschen geliefert damit.
Das flackert dann vor sich hin.
Das funktioniert dann natürlich nicht so gut.
Ja. Das ist dann wie früher bei den ganz ersten Computern, wo sich dann langsam das Bild aufgebaut hat.
Ja, yep, genau. Ja, muss man drumherum arbeiten. Ich habe auch eigentlich immer gedacht, das mit den Blättern ist ein bisschen unangenehm, weil, wie gesagt, ich habe es mal so in der Hand gehabt. Hm. Und dann wird die Seite erst komplett schwarz, dann wieder komplett weiß und dann wird der Text da reingeblendet. So. Wahrscheinlich will man irgendwie das Papier wieder in Ordnung bringen, damit da keine Schlieren entstehen. Ne? Hat der Manuel ja auch
genau, im Interview gesagt. Erzählt, ja.
Und anscheinend ist das aber in der Praxis kein großes Problem. Selbst das Hin- und Herblättern, wo war es denn jetzt, geht anscheinend relativ gut, wenn man ein Inhaltsverzeichnis hat und da ziemlich schnell navigieren kann und sowas.
Meistens liest man auch da weiter, wo man zuletzt aufgehört hat. Also wenn ich ein Buch weiter zur Seite gelegt habe, kommt der Buchzeiger rein, dann wird nachher da wieder nachgelesen. Also.
Genau.
Von daher.
Wobei ich mir jetzt vorstellen könnte, dass man mit wissenschaftlichen Büchern etwas anders umgeht oder mit, sagen wir mal, Enzyklopädien oder so.
Ne? Genau, da sucht man sich dann einen Teil raus.
Aber dann sucht man eh einen Begriff. Das muss man sowieso ein bisschen anders machen.
Ja.
So. Mhm. Was ist eigentlich mit Notizen und Randbemerkungen? Das kann man eigentlich schlecht machen. Ne? Gibt ja Leute, die sich irgendwelche Sachen unterstreichen oder mit einem Textmarker anstreichen. Ich also, gehöre nicht dazu. Ich betrachte ein Buch ja, als heilig, will ich nicht sagen. Dafür mache ich zu viele Eselsohren. Aber ich habe immer so den Eindruck, dass ich dieses Kunstwerk ja nicht versauen kann, indem ich da irgendwie was unterstreiche. Das geht
ja nicht. Du bist ja nicht der Autor, ist ja nicht dein Werk. Also wirst du nicht hüten, da irgendwas zu ändern. Ne?
Ja, das ist zumindest mein Exemplar. Aber trotzdem, habe ich immer so ein, ich weiß nicht. Aber bei Fachliteratur kann man das eigentlich eher machen.
Ja, ich male eigentlich auch nicht mal in Büchern rum. Aber an vielen Stellen, also gerade wenn man es irgendwie Vorlesungen oder sowas in der Universität hat, das ist halt schon,
ja,
schon wichtig. Also da mache ich das auch.
Notizen in das Vorlesungsskript des Professors und so
zum Beispiel. Sehr wichtig.
Aber das geht mit E-Books auch nicht so unbedingt. Oder gibt es da schon welche mit einem Stift, wo man malen kann?
Es sowohl als auch. Also hast du manchen ja irgendwie Tastatur dran, mit denen du dann nochmal Texte schreiben kannst oder Kommentare dazu. Es gibt aber auch eins neuere Geräte, die einen Stift dabei haben, mit dem du dann direkt auf dem Stift, das funktioniert dann irgendwie über Induktion, wie diese Grafik-Tablets, gibt es ja auch für Computer.
Ja.
Und du mit so einem Stift direkt in den Computer malen kannst. Und sowas gibt es halt auch, dass man halt einen Stift hat, dann direkt auf dem Display malen kann. Ist natürlich die Frage, wie toll das so funktioniert, weil das Display ja auch nicht so schnell ist im Aktualisieren.
Ja, das stimmt. Da muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Ja.
Was ich auch gesehen habe, brandneu, gibt es auch noch gar nicht zu kaufen, erst ab Februar in der USA. Das ist ein Gerät, das heißt Edge. Und das lässt sich aufklappen wie ein Buch. Hat links eine Seite, rechts eine Seite. Und links halt dieses neue elektronische Papier. Papier sage ich schon, Display.
Sag ruhig Papier.
Das ist E-Paper. Und rechts hat es ein normales LCD-Bildschirm. Dadurch hat man halt, kann man halt rechts Farben darstellen und Animationen, kleine Videos.
Webseiten.
Oder so.
Hat das einen Internetanschluss?
Das hat einen Internetanschluss, kann man E-Mails drüber schreiben, surfen.
Oh ja. Also ist im Prinzip.
Und dann kann man halt auch irgendwie Zusätze, also alle Kommentare einfach rechts dazu schreiben.
Das ist eine Symbiose aus Laptop und E-Book.
Ja.
Sozusagen. Ja, das finde ich natürlich klasse.
Wobei es, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein volles, voller Laptop ist.
Vielleicht keine Tastatur.
Gut. Nee, Tastatur hat es, glaube ich, nicht.
Aber das wäre eine Idee, wenn ich gerade überlege, auf meinem Laptop wäre jetzt im zugeklappten Zustand oben nochmal ein E-Ink-Display und vielleicht noch Tasten zum Weiterblättern.
Aber das ist auf jeden Fall praktisch, weil irgendwie, wenn man halt mal was Farbiges braucht, kann man mal rechts den Bildschirm anmachen und das da gucken und ansonsten liest man halt in seinem Buch weiter.
Hat was. Ja, das stimmt. Und ich sehe auch gerade, es gibt ein IRIX, wie heißt der jetzt, den IRIX Digital Reader 1000S. Der Reader 1000 von IRIX. Der hat einen Stift dabei, man kann Anmerkungen schreiben. Das geht allerdings nur für PDF-Dateien, was dann natürlich wieder schade ist. Allerdings wahrscheinlich auch die einzige Lösung, weil wenn man den Text dynamisch umbricht, dann muss er sich ja irgendwie mal behalten können, wo die Anmerkung drin war. Also spätestens, wenn ich die Schrift größer mache, muss er ja das ganze Buch neu layouten. Und wo war dann die Anmerkung oder das unterstrichene Wort? Das kann sich ja keiner mehr merken dann.
Ja, vielleicht kann er das.
Technisch. Manchmal. Aber da wird es vielleicht auch noch Lösungen geben. Jedenfalls bei PDF-Dateien, der scheint auch relativ groß zu sein vom Display her, sodass man PDFs durchaus auch angucken kann, ganz ansehnlich.
Ja, es gibt ja auch schon ganz neue irgendwie, die Fastina viel größer haben.
Ja. Ich gucke gerade mal, was der Digital Reader kostet. Ich habe hier so 700 Euro. 700 Euro! Der ist ja auch kaum teurer als ein Laptop.
Mhm.
Ja, ist für einen professionellen Einsatz auch gedacht. Und da sicherlich, klar, finde ich eigentlich nicht schlecht, auf einer Baustelle irgendwie die Pläne als PDF auf dem Ding zu haben, dann Notizen machen zu können. Das hat ja
klar,
was. Ne?
Klar. Ich meine, Geräte sind schon teuer, muss man schon so sagen. Aber dafür können sie können halt andere Sachen. Sie laufen halt länger. Ich meine, wenn man mit dem Laptop unterwegs ist, im Zug, im Zug geht's noch, da hat man vielleicht eine Steckdose, wenn man Glück hat, je nachdem, wo man sitzt. Aber wenn man ansonsten keinen Strom dabei hat, da ist man ziemlich schnell im Dunkeln.
Mein
Laptop läuft so, die normalen laufen so 2-3 Stunden.
Wenn es hochkommt.
Es gibt so
Profiteile laufen bis 10 sogar mittlerweile.
Ja, so High-End-Geräte, aber die sind auch noch mal teurer.
Das stimmt, ja.
Ja, und mit so einem E-Book kann man halt schon eine Woche, 2 Wochen lesen, ohne sich da Sorgen zu machen.
Das hat schon
ein ganz anderes Empfinden.
Allerdings günstigere Geräte gibt es
auch. Ich meine Laufzeit. Die reden ja immer von Laufzeit. Eine Woche, 2 Wochen. Das heißt ja, dass man Tag und Nacht im Einsatz hat.
Nee, ich habe mal gelesen, dass das Ding 3-4 Wochen hält, wenn man jeden Tag 4 Stunden liest.
Okay.
So als Annäherung.
Mhm.
Aber Entschuldigung. Aber selbst das ist ja völlig okay und ausreichend.
Ja.
Es gibt allerdings auch günstige Geräte, so ab 200 Euro geht's los ungefähr, wo man drauf achten muss, auf jeden Fall die Formatunterstützung. Tja,
genau.
Wir machen nochmal ein Stück Musik. Es ist 13.45 Uhr heute am 10.01. Und wir hören nochmal The Acousticals mit Legions. Der Nordfunk ist hier, die Sendung des Chaos Computer Club Mainz auf Radio Rheinwelle 92,5. 13.50 Uhr, wir haben noch 10 Minuten Sendezeit. Im Studio sind der Tanjev
und der Pi.
Und wir reden heute über elektrische Bücher. Wir haben schon einiges erzählt. Unsere Sendezeit ist fast rum. Wollen abschließend noch ein paar zusammenfassende Tipps geben, wie man mit dem neuen Medium umgehen kann. Zum einen, es gibt verschiedene Reader, die man kaufen kann. Vor allem Hauptunterschied ist sicherlich, oder wichtigster Unterschied ist sicherlich, die unterstützen Formate. Ich denke, PDF ist immer sinnvoll, wenn das unterstützt wird, weil das ist so das, was sehr gängig ist. Und das würde man
sich
wahrscheinlich...
Kann man auch viele im Internet runterladen,
genau,
auch aus nicht so legalen Quellen.
Das wollen wir jetzt nicht
gesagt. Das wollen wir nicht weiter diskutieren.
Man kann, muss man aber nicht.
Ist nicht so schwierig.
Es gibt jedenfalls, also auch als Elektroniker zum Beispiel, Datenblätter und was weiß ich, was es nicht alles als PDF gibt. Man würde sich wahrscheinlich ärgern, auch wenn das ein suboptimales Format für E-Books ist. Wichtig, ansonsten sinnvoll ist wahrscheinlich EPUB. Ich nehme an, dass gerade EPUB sich auch weiter durchsetzen wird.
Denke ich auch.
Verschiedene deutsche Shops bieten EPUB an, teilweise auch mit Kopierschutzmechanismen drauf. Da gibt es vor allem dieses Adobe-Zeug.
Ja, das ist das Gängigste, glaube ich.
Genau. Dann braucht man irgendwie einen Adobe-Account, damit man das freischalten kann für sein Buch und so weiter. Aber drin steckt letztlich wieder EPUB. Das heißt, wenn ein Buch EPUB unterstützt, ist man schon mal auf der sicheren Seite. Und vor allem freie Werke, die auch in Zukunft weiter aufpoppen werden und die es ja schon gibt, auch teilweise, werden vermutlich am ehesten im EPUB-Format auf den Markt kommen oder verteilt werden. So,
denke ich auch.
Das ein offenes Format ist, da hat man sicherlich alle Möglichkeiten. Außerdem wird es auch für PCs, Laptops, Handys am ehesten EPUB-Reader geben, weil das ein offenes Format ist und man da keinen Stress hat, wenn man versucht, das Format zu unterstützen. Wenn man bei Amazon einkaufen will, muss man darauf achten, dass AZW unterstützt wird. Das ist beim Amazon Kindle auf jeden Fall der Fall. Allerdings weiß ich nicht, ob der EPUB kann, ehrlich gesagt.
Steht das müsste hier ja mal, eigentlich.
Steht das
hier also die neueren bestimmt, die älteren wissen wir nicht. Ja, in der Liste hier bei dir steht es nicht dabei, was du gesagt hast, was er kann.
Doch, also der Kindle 2 steht jetzt hier mit, kann kein EPUB. Kann nur Mobi Pocket. Ja. Das ist das andere große, haben wir noch gar nicht erwähnt. Aber es gibt halt auch andere Bücher. EPUB, eigentlich die meisten können EPUB, wenn ich das hier so überfliege.
Ja, kenne ich auch so.
Jo. Gibt ein paar wenige, die es nicht können. AZW. Dagegen gibt es irgendwie nur bei Amazon. Also die haben sich da ganz schön ausgekoppelt.
Genau, das ist natürlich die Frage, dass, wie man dann die Bücher da drauf kriegt.
Ja.
Bei manchen kann man irgendwie USB oder Speicherkarte reinschieben.
Und einfach wie eine externe Festplatte oder wie so ein USB-Stick verwenden. Mhm. Einfach drauf kopieren, schnick, und dann rausziehen und dann ist es da drauf.
Bei manchen kann man nur im Online-Shop des Herstellers kaufen oder runterladen.
Genau.
Die haben dann teilweise auch kostenlose, aber nicht immer. Ist man halt immer so ein bisschen eingeschränkt. Also.
Mhm. Bei manchen kann man Bücher draufladen, man muss aber Spezialsoftware haben. Die also erstens mal immer doof ist, wenn man noch zusätzliche Software installieren muss, weil man ja jetzt bei einem...
Kann man bei einem Freund dann nicht mehr machen.
Bei einem Freund zum Beispiel, der hat dann wieder nicht installiert. Oder
auf der Arbeit.
Oder auf der Arbeit. Oder dann hat man vielleicht mal einen Linux-Rechner, wo es die Software nicht gibt oder sonst irgendeinen Mist. Das ist dann immer doof. Deswegen ist diese freie Schnittstelle schon besser. Auf was muss man noch achten?
Manche haben WLAN. Ist dann halt so, wenn man es braucht.
Manche können Webseiten anzeigen, dann kann man im Web surfen.
Genau,
oder und für, E-Mails gucken. Wenn man viel liest im Web, sagen wir mal, Weblogs zum Beispiel, ist das sicherlich sinnvoll, wenn der Reader auch sowas anzeigen kann.
Genau, ich denke mir, ist auch einfach praktisch, weil man muss nicht extra einen Rechner anmachen, sondern setzt sich einfach aufs Sofa.
Aber immer beachten, dass es schwarz-weiß ist und das Web in schwarz-weiß vielleicht nicht so viel Spaß macht.
Ja, außerdem weiß ich nicht, wie das, man so auf Seiten ist, ne?
Wie das mit der Navigation ist, und Videos gucken bei YouTube wird sicherlich nicht funktionieren. Erstens, weil der Flash-Player fehlt.
Und weil das Display
einfach und zweitens, ein bisschen langsam ist. Weil das Display zu träge ist, um überhaupt Videos darzustellen. So. Ja, was gibt's noch? Preis? Großes Display, groß ist halt Geschmackssache.
Umso größer, umso teurer, ne?
Ja, das auch. Ist halt Geschmackssache, vielleicht am besten vorher mal ausprobieren, ob man mit der Bedienung so zurechtkommt oder wie schnell das Gerät so reagiert, wenn man eine Taste drückt. Da gibt es wahrscheinlich wieder sehr unangenehme Geräte, die ewig lange brauchen. Das ist immer ziemlich blöd. Und andere Geräte, die ziemlich zackig reagieren.
Ja.
Das ist so wie immer, wie bei allen Geräten eigentlich.
Man darf halt kein normales Display erwarten. Also ich hatte da einen Blog-Eintrag gelesen von jemandem, der da recht verärgert über seinen E-Book-Reader berichtet hat, weil er meinte zum Beispiel, dass es keine Farbe gibt, hat ihn total enttäuscht.
Ah.
Und dass man keine, dass der Bildaufbau so langsam ist.
Okay.
Aber
wenn man dann
muss man sich halt vorher wissen, worauf man sich einlässt.
Wenn man Radio Rheinwelle-Hörer ist, weiß man sowas halt.
Genau.
Besser informiert. Die nächste Sendung ist im Februar, in genau 4 Wochen, 7. Februar, 12 Uhr auf derselben Welle. Thema wissen wir noch nicht. Es wird gehen, doch, wissen wir doch, klar. Es wird sicherlich gehen um das Internet als Recherchequelle.
Richtig, das haben wir schon vorbereitet.
Das haben wir schon so halb vorbereitet. Und
wir sind früh diesmal.
Richtig, das kann richtig was werden. Ne? Qualitätsstandard noch weiter steigern. Alles zum Nachhören später auf nordfunk.cccmz.de. Die Sendung von letzter Woche ist ja auch erst eine Woche her, ist noch nicht online. Das habe ich nicht geschafft im Rahmen meiner Vorbereitung für diese Sendung. Dafür gibt es jetzt in den nächsten Tagen gleich 2 Nordfunks hintereinander, die dann online gestellt werden.
Im Doppelpack sozusagen. Im
Doppelpack, genau. Auch Musikwünsche und Anregungen, Tipps, Kritik. Achso, wir wollten uns ja noch bedanken bei jemandem, wie hieß der, hast du es gerade offen?
Boah, das habe ich nicht mehr offen. Mist. Das letzte Mal ist noch offen. Vorhin habe ich es zugemacht.
Ein sehr netter Mensch hat uns einen sehr produktiven Kommentar geschrieben darüber, was wir alles...
Hatte ich aber letztes Mal schon erwähnt.
Hast du schon erwähnt? Na gut, dann trotzdem nochmal danke. Und Ermutigung, schreibt uns Kommentare, was ihr schlecht findet, und auch Lob. Und lesen wir auch sehr gerne.
Oder auch einfach nur so, dass ihr uns hört, weil man sieht das ja im Radio nicht so. Man sitzt hier in seinem Studio, da hält sich vielleicht ein bisschen, wenn man zu zweit ist.
Ja, genau.
Und denkt sich, okay, schöner Sonntag.
Richtig. Nach uns hier auf Radio Rheinwelle kommen Markus Ritter und hilf mir mal mit Why Should the Devil Have All the Good Music?
Richtig.
Die beiden sind auch noch gar nicht da. Wahrscheinlich sitzen sie gerade im Auto und denken sich, oh nein, hoffentlich überziehen die beiden noch ein bisschen. Machen wir aber heute nicht, Edge. Wir sagen dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Tanjev
und der Pi
waren am Mikrofon. Das war der Nordfunk. Und abschließend spielen wir noch einmal The Acousticals mit Loser's Corner.